Du liebst Horror? Dann komm zur HorrorCon Germany 2025. Vom 19. bis 20. April im Europapark. Triff deine Lieblingsstars aus Film und Fernsehen, wie zum Beispiel Costas Mandalore aus dem Saw-Franchise und viele weitere. Erlebe über 70 Händler und Artists aus aller Welt und unsere Highlights 2025, wie zum Beispiel die exklusive Traumatica Scare Attraction, das Bloody Cinema, powered by Fantasy Filmfest. Sichere dir jetzt deine Tickets unter horrorcon.de/tickets und spare exklusiv 10% mit dem Code HORRORPODCAST10. Weitere Infos auf unserer Website horrorcon.de sowie auf Instagram. Feel your fear.
Okay, auf geht's.
Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um einen Horrorfilm aus dem Jahre 2022 mit Ethan Hawke in der Hauptrolle, auch wenn man ihn leider so gut wie gar nicht sieht. Wir reden heute über Black Phone, von Scott Derrickson inszeniert. Und ich habe heute wieder mal das Vergnügen, mit der Anja zu sprechen. Hallo Anja!
Guten Abend, Alex. Hallo.
Guten Abend. Geht's dir gut?
Ja, ich bin ein klein bisschen angeschlagen aufgrund des ständigen Wetterwechsels, nehme ich mal an. Aber ich halte mich gut. Ich schlage mich wacker.
Ja, wir haben uns heute versammelt, um den Heiligen Bund der Ehe zu schließen.
Oh nein!
So hört sich das jetzt an gerade, ne?
Ja, liebe Leute, wir haben uns heute hier versammelt,
Nein, wir reden heute über einen Horrorfilm. Wer hätte das gedacht? Das ist ja total verrückt. Und wir haben uns heute dazu entschieden, über Black Phone zu sprechen. Den hattest du vorgeschlagen, der kam von dir. Wie gefällt dir denn Black Phone? Warum wolltest du ihn besprechen? Und warum?
Also als der damals halt im Kino kam, also ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, fangen wir mal so rum an, aus, keine Ahnung, hat sich halt nicht ergeben und dann habe ich ihn, ich weiß gar nicht, letztes Jahr glaube ich, das erste Mal mit Andrea, mit meiner Freundin geschaut, also quasi nachgeholt sozusagen, weil nicht im Kino geschaut und war halt völlig begeistert, weil, ja, wenn man schon sich Filme geschaut, gesehen hat, überrascht den ja teilweise gar nichts mehr und ich weiß nicht, ich war völlig begeistert, weil da ja so Horror, Mystery, Thriller, also so ein bisschen Mix aus allem und er hat mich halt an einigen Stellen, einigen Punkten halt doch überrascht und das war so das erste Mal wieder seit langem, dass ich von der ersten bis zur letzten Minute vollends begeistert war von dem Film. Weil wie gesagt, manchmal ab einem gewissen Punkt kann man ja schon dann die Handlung für sich selber weiterspinnen bei manchen Filmen, weil man halt eben schon so einiges kennt. Aber der hat mich eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute völlig begeistert und überrascht. Und deswegen, ja, top. Ja. Für mich top. Und ich dachte, ich habe mal auch auf deiner Liste gesehen, die du da online gestellt hast, dass du den auch besprechen wolltest.
Okay.
Und da dachte ich, das passt ja super und da kann man halt drüber schnacken.
Ja, okay. Also meine Story zu Black Phone ist ein bisschen anders. Ich habe den auch nicht im Kino geschaut und weiß aber, dass der halt unheimlich gut angekommen ist. Also, naja, unheimlich gut ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er kam halt gut an, sagen wir mal so. Und es hieß ja auch dann, unbedingt mal gucken, unbedingt mal anschauen. Wirklich super Film. Aber es gab aber auch schon Kommentare, nee, der ist nichts. Also, der ist nun wirklich nichts Besonderes. Also, ich war neugierig. Ich habe mich damals, als er halt neu war, da war vielleicht im Stream, also zum Online-Line, ne, meine ich damit, vielleicht 2-3 Wochen erst verfügbar. Es ist schon ein bisschen her. Und habe den mir angeschaut und ich sag dir ganz ehrlich, er hat mich gar nicht gepackt. Er hat mich ehrlich gesagt sogar ziemlich lahm hier auf der Couch zurückgelassen. Ich war immer wieder abgelenkt von Tablet und Handy und irgendwann kam dann auch sogar der Moment, dass ich ausgemacht habe. Also ich habe nicht weiter geguckt. Okay. Ich rede jetzt von damals, ne? Zu aktuell komme ich gleich. Also ich habe mir wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Dieser Film ist so lahm. Ja, dann auch dann so eher so halt auf Kinderbuh-Geschichten aus. Also nicht irgendwie Horror, sondern weißt du, dann läuft dann halt das tote Kind hinter ihm rum, das er nicht sieht. Und ich dachte mir auch so, das ist nichts Besonderes. Das zieht irgendwie nicht. Und ich habe mir stattdessen was anderes angemacht. Gut, okay. Und von da an war der Film für mich eigentlich als schlecht in Erinnerung. Oder langweilig auch. Es muss halt schon wirklich was passieren, dass ich einen Film ausmache. Ich habe ihn mir dann aber natürlich für unser Gespräch jetzt noch einmal neu angeschaut und muss jetzt sagen, dass ich tatsächlich anderer Meinung bin, aber auch nicht jetzt hier Lobeshymnen von mir gebe. Also der Film ist doch besser als gedacht, ne? Besser als in Erinnerung und er wurde auch spannender. Da kann ich also wirklich nicht jetzt sagen, dass das schlecht ist. Aber er ist trotzdem jetzt nicht ein Film, wo ich sagen muss, den brauche ich immer wieder und der zieht mir hier die Schuhe aus. Also den konnte man jetzt gucken, er erzählt recht wenig, er erzählt eigentlich auch gar nichts zum Ende. Also ganz viele Fragen bleiben ja letzten Endes offen. Also für mich ist zum Beispiel die größte Frage, was hat es mit diesem Telefon denn jetzt auf sich? Also, weil ich denke ja eigentlich die ganze Zeit, dass der Greifer, wie sie ihn ja nennen, also Ethan Hawke, dass er hier hinter dem Telefon steckt, aber das scheint er ja gar nicht zu tun. Also ist es denn richtig, dass er von Geistern angerufen wird und dass der Greifer gar nicht weiß und er halt einfach hinter seinem Rücken praktisch die Geister mit unserer Hauptperson hier Kontakt aufnehmen und er das gar nicht weiß? Oder weiß er, dass dieses Telefon von Geistern bedient wird? Eigentlich ja nicht, denke ich, ne?
Ja, das Ding ist, wo die sich halt da so zwischendurch unterhalten, wird gesagt, dass er selber das Telefon auch klingeln hört. Also wer da wie wann wo anruft, wird er vielleicht so im Detail nicht wissen. Aber ich finde, das Telefon, um jetzt schon mal vorwegzugreifen, ist ja defekt. Also das kann gar nicht klingeln. Und man hört es ja trotzdem klingeln und er hört es halt auch. Welche Anrufe nun er kriegt oder ob er da irgendwann mal rangegangen ist, wird ja nicht geklärt in dem Sinne, aber er hört es auf jeden Fall auch klingeln, trotz dass es kaputt ist.
Mhm, okay. Also er ist ja sowieso crazy, ne? Würde ich sagen.
Genau, also ob er nur weiß, dass da der Finny da angerufen wird, kann er ja eigentlich nicht wissen, weil er nicht mit im Raum ist, sage ich mal irgendwie. Aber wie gesagt, er hört es auf jeden Fall wohl auch klingeln. Das wird zwischendurch im Gespräch halt, kommt das raus, dass er das auch klingeln
hört. Ne? Das stimmt, das wird gesagt, ja. Zusammengefasst, ich finde, dass viele Fragen hier nicht hundertprozentig beantwortet werden. Ich habe mich umgeguckt bei YouTube. Und da hat auch jemand kommentiert unter einem Trailer, glaube ich, dass er den Film gerade geguckt hat und überhaupt nicht darauf eingegangen wird, was denn mit der Kleinen ist. Also hat die gleiche Gabe wie die Mutter? Hat sich die Mutter umgebracht wegen dieser Gabe? Also auch da irgendwie zu wenig erklärt. Und ich habe mir so im Nachhinein gedacht, stimmt, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen im Film. Aber vielleicht kannst du ja noch drauf eingehen, wenn wir gleich drüber sprechen. Vielleicht hast du ja noch ein bisschen was anderes zu erzählen. Ich würde sagen, wir kommen mal in den Film rein und vielleicht kannst du mich da ja auch ein bisschen erhellen. Also wenn ich so jetzt drüber nachdenke, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum ich so böse war zu dem Film vorher, weil ich ihn wirklich als sehr lahm und schlecht aufgefasst hatte und so ja auch in meiner Erinnerung jetzt war. Und jetzt muss ich aber sagen, das war nicht ganz richtig. Der Film hat auf jeden Fall es nicht verdient, jetzt als so extrem schlecht abgetan zu werden. Obwohl ich aber trotzdem sagen muss, dass der Regisseur Scott Derrickson, der hat halt wirklich super Thriller- und Horrorfilme gemacht. Also ich glaube, sein erstes großes Werk, und ich habe schon tausendmal drüber gesprochen, Emily Rose. Und das ist ja ein unfassbar spannender, unangenehmer Film. Und dann kam er mit Sinister, ebenfalls mit Ethan Hawke, auch ein super klasse gruseliger Streifen. Dann hat er Erlöse uns von den Bösen gemacht mit Eric Boehner. Der geht so ein bisschen unter, der Film, den ich übrigens auch gerne besprechen möchte. Also wer Lust hat, soll sich doch bitte melden. Den habe ich irgendwie selten mal wieder bis zum Ende geschaut. Immer nur so die Anfänge und nie zum Ende. Aber trotzdem ist der richtig gruselig und spannend. Und dann haben wir jetzt Black Phone. Mit Sicherheit kamen ja noch Filme dazwischen, ne? Aber die wüsste ich jetzt nicht. Und wenn man das halt vergleicht, das waren alles jetzt top, spannende, gruselige Horrorfilme. Und Black Phone ist im Vergleich, der schmiert dann schon ziemlich ab. Sowohl vom Grusel als halt auch von der Story. Ne? Also da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass da die Luft raus war bei Scott Derrickson. Also zumindest ist das so mein Gefühl.
Wusstest du, dass es tatsächlich dasselbe Filmteam ist wie bei Sinister vor 10 Jahren? Das ist genau dasselbe Filmteam, ja.
Glaube ich gern, ja. Das wundert mich nicht. Dann geht's los. Also der Film fängt ja an in so einer kleinen amerikanischen Dörfchen, Stadt, kann man sagen, wo es halt, es ist so, es sind keine reichen Leute, ne? Das ist halt so eine Gegend, wo halt die Leute, glaube ich, nicht alle, wo es hier nicht allen gut geht, ne? Also das sind halt alles kleine normale Häuschen, teilweise halt auch ein bisschen verwahrlost. Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt so eine Gegend ist, wo halt gut betuchte Leute wohnen, ne?
Ja, ist so ein Vorort.
Ein Vorort, jawohl.
Ja.
Und wir haben hier unseren Hauptdarsteller direkt zu sehen, das ist der Finn. Und der ist hier der, die spielen Baseball, spielen sie. Ist das Baseball? Ja, ne?
Ist Baseball, genau.
Ja, ich kenne mich nicht aus mit Ballsport, ich bin zu doof dafür. Also wir spielen hier Baseball. Es ist halt so, dass, ja, er halt verkackt, sagen wir mal so, weil halt der Gegenspieler den Ball wegschlagen kann und deswegen haben sie verloren. Und trotzdem klatschen sie alle ein und dann kommt ja dann der eine Schulfreund zu ihm, ich meine Billy, ich bin mir aber nicht ganz sicher, und sagt zu ihm, dass er wirklich einen tollen Arm hat. Also sein Wurf ist schon echt super, ne, so um den Dreh. Also man denkt im ersten Moment, das sind Rivalen, aber dann merkt man dann doch, okay, die sind eigentlich schon, verstehen sich alle schon recht gut.
Genau, das ist, in dem Fall heißt der Bruce. Nicht Billy, aber gut, ist nicht so schlimm.
Okay, das ist ja, also Bruce, sagst du, okay.
Vielleicht Bruce Lee, weil das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber weil er ein Asiate ist, na gut, okay, das passt.
Ah, da könntest du recht haben, genau.
Eine kleine Anlehnung.
Es ist ja so, dass der Bruce ja dann nach Hause fährt. Wir sehen ihn dann auf dem Fahrrad und er grüßt halt den Postboten. Und als er dann so, ach ja, wir dürfen auch nicht vergessen, der Film spielt ja auch in der Vergangenheit, ne? Der spielt ja in den 70ern, ne?
Genau, das 1978 ist das.
Richtig, aber das wird nie wieder aufgefasst, ne? Also es wird einmal am Anfang gesagt und das war's. Das muss ich zugeben, habe ich aber auch vergessen irgendwann. Also ich habe das gelesen, aber dass der Film dann durchgehend in der Vergangenheit spielt, das war mir gar nicht bewusst mehr. Also da gab es nichts im Film, das mich irgendwann mal wieder daran erinnert hat.
Ja gut, höchstens jetzt vielleicht die Kleidung oder so, dass man das ja auf dem Schirm hat. Aber ansonsten wird zu Beginn halt eingeblendet und dann... Ja.
War es das aber auch. Es ist ja so, dass er ja dann also auch so an so Mädels vorbeifährt, die ja dann auch so ein bisschen kichern. Er fährt mit seinem Fahrrad relativ gut gelaunt dann nach Hause. Und dann sieht er dann aber irgendwann, dass so ein schwarzer Van praktisch abbiegt und dann in seine Richtung fährt. Und das Bild blendet dann aber auch schon sofort aus. Was passiert, wissen wir nicht mehr. Und dann haben wir den Vorspann, der kommt. Und der ist sehr unangenehm, ne?
Ja, die Musik ist auch sehr bedrückend halt ganz einfach.
Wenn man das überhaupt Musik nennen kann, ne? Das ist halt sehr, sind sehr komische Geräusche und der Vorspann, der ist natürlich dann ja so in 70er Jahre Look gehalten und dann zittert das so und es wird überbelichtet, weil es ja so auf so darstellen soll, als wäre es auf Film gedreht und also sehr, sehr unangenehmer Vorspann, ne, muss ich sagen.
Richtig, genau.
Dann nach dem Vorspann sind wir ja dann jetzt bei Finn und bei seinem Vater und der ist ja ein unfassbares Arschloch, ne? Also es ist ja wirklich ein absoluter Drecksack. Ich meine, ich habe das nur gelesen, ich weiß nicht, ob man es wirklich hört. Seine Frau hat sich umgebracht, also die Mutter der Kinder, ja. Das ist halt etwas, das ist klar, dass er damit schwer umzugehen hat. Und dass ihm die Kinder halt wohl alle irgendwie nerven die ganze Zeit, ne? Das gibt es ja, ne? Also kannst machen, was du willst, ob du zu leise bist, zu laut bist, ob du direkt ins Zimmer gehst oder erst noch einen Umweg übers Klo machst. Es gibt ja wirklich so Leute, Eltern, die ja sich von allem gestört fühlen. Und das ist natürlich hier, wird hier ganz deutlich gezeigt, dass der echt ein Drecksack ist, der Alte, ne? Seine Schwester heißt, das ist die? Gwen.
Gwen, genau.
Richtig. Und die geht ja mit ihm dann kurz danach zur Schule und sie laufen ja dann auch durch so einen durchzäunten Weg. Also es ist halt irgendwie so, als würden die Häuser sind halt Rücken an Rücken aneinander und haben aber auch alle Garten. Aber es ist halt so, dass sie dann halt von Zäunen getrennt sind, die einzelnen Grundstücke, die dann aber auch einen Weg geben, um dann durch diesen Block zu kommen. So muss man sich das vorstellen. Das heißt, du kannst also eigentlich nie im Garten sitzen, ungestört, wenn da direkt dieser Weg entlang läuft. Ne? Also würde mich unfassbar stören. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, du sitzt quasi gleichzeitig schon mit dem Nachbargarten oder halt auf dem Gehweg. Das ist ja ist irgendwie merkwürdig.
Das ist richtig. Das ist wirklich merkwürdig, ja. Und während die beiden ja dann zur Schule gehen, haben wir ja dann einen Szenenwechsel zur Schule. Und da haben wir ja dann diesen Grobian, der auch recht groß ist. Und der hat sich jetzt aber angelegt mit Brady. Ist das richtig? Nee, ist er nicht, ne? Nee, Vance. Ist das, nee, wer ist der Junge? Robin, ne?
Du meinst, genau, Robin. Und der musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil das hat so Karate-Kid-Vibes, weil der ja auch dieses Bandana oder Stirn, wie nennt
genau.
man das, Band da um hat. Und da hatte ich direkt so ein bisschen Karate-Kid-Vibes.
Das ist richtig, ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Weil also dieser Grobian, der ist nicht weiter relevant, keine Ahnung, wie er heißt, aber der sagt ja dann zu ihm, oh, ich ramm dich in den Boden, ich mach dich fertig. Und dann beginnt ja dann auch der Kampf und dann, wie du schon gerade gesagt hast, er kann dann Karate, der Robin, und der macht ihn dann ziemlich fertig, obwohl er halt echt im Vergleich eigentlich ein Hänfling ist, ne? Also das heißt, der wirft ihn ja dann irgendwie zu Boden und dann kickt er ihm ins Gesicht und dann gibt's ja diesen Moment. Ich muss sagen, das fand ich beim ersten Mal gucken auch schon sehr unnötig brutal, dass der Kleine ihm da wirklich dann so unfassbar oft ins Gesicht schlägt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Not getan hat. Wir haben hier ja Schulkinder und dann ist da niemand dazwischen, der da mal irgendwie sagt, so, es reicht jetzt hör mal auf. Ne? Und das fand ich dann doch ein bisschen unnötig brutal. Weißt du, was ich meine?
Der schlägt den ja förmlich zu Brei und die Kinder, also klar, die sind wahrscheinlich alle unterlegen und wollen sich nicht einmischen, nicht auch eine Abreibung zu bekommen, aber die rennen ja extra noch hin und feuern an und ja, schlag ihn oder mach ihn fertig oder so. Also das ist ja, das sind ganz andere raue Sitten, ey.
Ja, aber ich muss auch sagen, je nachdem, was er jetzt für eine Persönlichkeit ist, wenn er halt schlichtweg auch durchgehend ein Drecksack ist, der nichts anderes zu tun hat, wie so ein Henry Bowers, weißt du, von S, dann hat er es aber auch verdient, weißt du. Ich glaube, dann ist da keiner, der ruft
das. Ja, ne, das will ich gar nicht in Frage stellen, das stimmt schon, aber das ist schon recht brutal trotzdem.
Das stimmt. Naja, Gwen und Finn gehen ja dann weiter und dann meint ja dann auch dann irgendwie er, glaube ich, oder sie, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, dass sie es ist, ne? Sie findet das gut, eher weniger gut, ne? Oder was umgekehrt, dass er da jetzt so auf ihn eingeschlagen hat. Ich glaube, dass er so viel meint, wie er hat halt, oder sie meint, glaube ich, seine Schwester, dass er halt Pech gehabt hat. Dann hätte er sich eben nicht mit Robin anlegen dürfen, ne?
Ja, ich bin mir jetzt gerade auch nicht 100% sicher, aber ich tendiere auch eher zur Schwester, weil die ja auch ein bisschen anders gestrickt ist. Da kommen wir vielleicht auch nochmal im Verlauf drauf. Aber die hat es ja auch faustdick hinter den Ohren, sage ich mal so. Und ich denke dann auch, dass sie das eher gesagt hat.
Ja, das kommt hin. Ja, und jedenfalls ist es so, dass die beiden ja dann weiter zur Schule laufen und als sie dann aus dem Bild gehen, kommt ja dann im Hintergrund auch wieder der schwarze Van zum Vorschein, ne, der ja dann vorbeifährt. Auch wieder nur so nebenbei.
Ja, dann wird quasi auch schon mal wieder die Gefahr angedeutet, beziehungsweise geht der schon wieder auf Ausschau wahrscheinlich, also der Greifer, und sucht sich schon wieder halt Ausschau nach dem nächsten Kind, nach dem nächsten Jungen, den er wahrscheinlich entführen könnte, sozusagen.
Richtig. Und sie haben, das habe ich gerade vorher jetzt eben übergangen, also auf dem Weg zur Schule, kurz vor diesem Kampf, da haben sie ja auch wieder gesehen, dass ja ein Junge vermisst wird. Da hängen ja dann diese Zettel an diesen Zäunen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn wirklich bekannt ist, dass dort in diesem kleinen Gebiet ständig Kinder verschwinden, dann muss es doch Sicherheitsvorkehrungen geben. Da kann doch nicht jetzt, weiß Gott, schon 3, 4, 5 Kinder verschwunden sein und jedes Mal wird ein Zettel hingehängt und trotzdem dürfen die sich alleine aufhalten. Also da muss doch eindeutig die Polizei sein, in der Schule, an der Schule, und eindeutig sagen, ihr dürft nicht alleine sein. Ihr dürft nicht alleine nach Hause fahren oder laufen. Ihr müsst immer zu zweit sein. Solche Regeln müssen doch aufgestellt werden. Ich meine, also wie oft sollen denn da noch Kinder aus dieser Schule, also Klassenkameraden, Schulkameraden, wie oft sollen denn noch Kinder verschwinden? Und dann latschen die trotzdem aber alle alleine. Also jetzt ja gerade der Bruce, ja, und jetzt ist es dann natürlich ja her auch Finn. Und dann ist es ja auch der Robin gleich, das wissen wir ja auch. Also ganz ehrlich, wie oft sollen die denn noch alleine unterwegs sein? Da müssen doch Regeln aufgestellt werden, bis die Gefahr gebannt ist, oder?
Ja, es ist schon wieder merkwürdig, wie die Polizeiarbeit hier vonstatten geht oder nicht vonstatten geht. Das hat man, ich glaube, bei American Mary ja auch, dass da die Polizei ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, schwächelt.
Das stimmt allerdings. Das hast du schön gesagt, schwächelt. Naja, und dann haben wir ja dann in der nächsten Szene, es ist ja so, dass sie dann Unterricht haben und das ist hier auch so typisch Film immer, das ist mir vorhin besonders aufgefallen, dass die während des Unterrichts immer die Schulglocke bimmelt. Ist dir jetzt mal aufgefallen, dass das im Film immer so ist? Es ist nie der Unterricht beendet worden und dann klingelt es. Sondern es ist immer so, als wäre der Lehrer überrascht von der Klingel sogar. Also jeder Lehrer und jede Lehrerin weiß doch, dass die Schulstunde jetzt gleich rum ist. Ich erzähle doch nicht von den unterschiedlichen Schichten der Weltkugel und lass mir dann mitten in diesem Beitrag die Schulklingel dazwischen kommen. Und alle Kinder springen auf und hauen ab. Das wird mich total abfacken als Lehrer. Also, das ist ein bisschen gepingelig jetzt von mir, aber das hat man in Filmen, wenn man mal ehrlich ist und drüber nachdenkt, doch ganz oft, dass die Schulstunden immer mitten im Unterricht beendet werden und nie schon allmählich zu Ende gegangen sind. Weißt du, ich meine?
Ja, weiß ich auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber die Lehrer sind so engagiert. Die wollen da immer ihren Stoff durchziehen.
Es ist ja halt auch nur ein eher ein Joke von mir jetzt gewesen.
Nee, schon klar. Aber du hast ja nicht Unrecht.
Okay, in Ordnung. Naja, jedenfalls ist es so, dass Finn, als es dann zur Pause klingelt, er sich recht schnell verschwindet. Also er ist ziemlich ängstlich und rennt ja dann auf eine Schultoilette und schließt sich dann noch ein. Und dann kommen dann ja so die drei, und das ist ja auch so typisch, die drei Bullies plötzlich rein, die ja dann sagen, wir wissen, dass du hier drin bist. Also und dann kommt er ja dann raus und dann, was machst du hier? Und dann sagt er, ich bin auf Toilette hier. Und dann sagt er so, ja, diese Toilette ist aber nur für Jungs und nicht für Schwuchteln. Das ist ja, glaube ich, so der Text, ne? Hm. Dann geht die Tür auf und dann kommt Robin auf einmal rein, wieder mit seinem Stirnband. Und plötzlich haben die drei ganz bitter Angst. Und da ist halt einer dabei, der ist halt auch schon um einiges größer, also ein bisschen größer zumindest. Und ich weiß nicht, das fand ich beim ersten Mal gucken schon so unglaubwürdig. Warum nehmen sie sich für diesen Part so eine halbe Portion? Also ist er ja wirklich. Also ich glaube, er ist körperlich sogar viel weniger als sogar Finn. Er ist so eine halbe Portion und ist aber hier so der, vor dem sie Angst haben. Also fand ich irgendwie unglaubwürdig.
Ja, du hast nicht Unrecht, aber ja gut, er beherrscht ja offensichtlich
Karate, ja.
Gewisse Kampfkünste und macht die alle fertig. Also von daher.
Weißt du, normalerweise hast du doch so Bullies, die ja dann wirklich ja auch eine gewisse Erscheinung sind, weißt du, die sind ein bisschen größer, sind ein bisschen breiter gebaut dann auch schon, also die halt einfach dann auch schon mal gute 10, 15 Kilo mehr wiegen als die anderen, weißt du, und das so dieses typische Klischee, man geht immer nur auf die Schwächeren und auf die Kleineren, und hier ist das halt einfach gar nicht so, weil er ist halt, gut, er ist jetzt auch nicht der Bully hier jetzt, ne, aber du weißt, was ich meine, er ist halt einfach nicht die Erscheinung, vor der man jetzt ängstlich wegrennen muss. Würde ich jetzt mal meinen. Es reicht nicht zu dritt, weil die drei verschwinden ja alle wie aufgescheuchte Hühner. Ne? Und eben aber noch so ein großes Maul gehabt. Ja,
ja, ich staune auch dann im weiteren Verlauf des Films halt, wo dann die Entwicklung mit dem Finn und so weiter in der Gefangenschaft stattfindet. Da staune ich auch, weil er plötzlich dann so seine Kräfte hernimmt, um das zu tun, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Aber da habe ich jetzt auch gestaunt, weil er ist ja auch bloß so ein halbes Hemd. Und da dachte ich mir auch so, woher hat er plötzlich die Kräfte, um ja, dieses und jenes zu tun, was er dann halt macht. Ne? Das ist auch ganz schön krass.
Das ist richtig, ja. Jedenfalls die drei verschwinden. Aber erst sagt er ja noch zu ihnen, hey, wenn ihr Finn noch einmal irgendwie blöd kommt, dann kommt ihr damit auch mir blöd. Oder irgendwie so. Oder kommt ihm nicht nochmal blöd, sonst komme ich euch blöd. Irgendwie sowas, so ein Spruch macht da. Und dann hauen die drei ja dann ab, wie ich schon gerade sagte, wie ängstliche Hühner. Ja, und dann sagt aber auch dann Robin zu ihm, du musst lernen, irgendwann hier dich selbst zu wehren oder ne, dein Mann zu stehen oder so. Ja, und dann sagt er dann Finn auch, dass das kriegt er nicht hin und er ist halt einfach nicht so mutig wie er. Und dann fragt ihn Robin ja auch, ob er ihm bei Mathe helfen könnte, weil da kommt er halt irgendwie nicht mit klar. Daraufhin sagt er natürlich, ja klar, natürlich helfe ich dir. Also man merkt schon, dass die beiden befreundet sind, ja?
Ja.
Ja, und in der Szene darauf ist es so, dass seine Schwester, die Kleine, die Gwen, wird jetzt ins Lehrerzimmer gerufen und da sind zwei Polizisten oder Detectives jetzt, die da dabei sind. Und die meinen so zu ihr, das haben wir ja gar nicht gesehen, also wir hören das jetzt zum ersten Mal, dass sie wohl verlauten lassen hat, dass sie geträumt hat, dass an den Tatorten der verschwundenen Kinder irgendwie schwarze Luftballons gefunden wurden. Und das ist wohl etwas, das wurde nie publik gemacht und es wurden halt an den letzten zwei Tatorten wohl schwarze Luftballons gefunden. Und deswegen ist halt jetzt wichtig zu wissen, woher sie ihre Information hat. Die Kleine sagt ja auch, das war doch nur ein Traum, das ist doch alles nicht so wichtig. Und dann meinten sie ja dann aber, wie gesagt, ich habe, also wir haben halt die aber gefunden, diese Luftballons. Und was erzählst du uns nicht? Was verschweigst du uns? So ungefähr geht das Gespräch ab, ne?
Genau.
Und es geht auch in eine ganz bittere Richtung. Also da war ich tatsächlich schon so ein bisschen überrascht, wie sie mit den Polizisten redet. Ne? Also, dass sie jetzt mit denen, ja, vielleicht nicht unbedingt über ihre Träume reden will oder sowas oder das für Quatsch hält. Okay, aber da, die beleidigt die ja regelrecht mit Sesselfurzer und was sie da sagt. Ne? Also ist schon nicht ohne, ne?
Na, sie fühlt sich halt irgendwie verdächtigt aufgrund der Entschuldigung, ihr habt ja deswegen den schwarzen Ballons und so, da fühlt sie sich vermutlich verdächtigt und kann es halt nicht fassen, weil sie ja gar nicht kräfte- und größentechnisch und überhaupt dazu in der Lage wäre, jetzt Leute oder Kinder, Jungs zu entführen und so weiter. Und deswegen haut sie dann da völlig durch und ja, Sesselfurzer, ich bin der Greifer, ja, ihr habt mich gefasst, juhu. So, sinngemäß.
Stimmt, du hast recht mit dem, was du sagst, genau, weil sie meint, ja richtig, genau, ihr habt schwarze Luftballons gefunden und ich habe von welchem geträumt, dann muss ich ja der Greifer sein, ja, ihr könnt mich ja direkt verhaften, ne, irgendwie so, also sie ist halt dann sehr unter der Gürtellinie, wie sie mit ihnen redet und sie ja dann sogar beleidigt, ja. Ja, in der Szene darauf ist es so, dass sie ja dann wieder gehen darf und sie und Finn laufen ja dann gemeinsam nach Hause und dann sehen sie ja auch die drei Police, ne, von eben, die sich aber jetzt ja nicht an ihn herantrauen, ne, machen ja nur so einen auf, ah, da ist er ja so, ne, und gucken nur, aber trauen sich jetzt nicht da ran, sich ihm zu nähern. Ja, und wie sie dann weiterlaufen, geht Gwen aber jetzt eine andere Richtung und sagt ja dann auch, bis morgen. Und dann meint er, wieso bis morgen? Und ja, es ist doch Freitag, ich übernachte heute bei, dann nennt sie, glaube ich, eine Freundin. Ne,
bei Susi.
Bei Susi, okay. Und geht ja dann weg und sagt ja noch so hinterher, iss ich das ganze Eis weg. Woraufhin er meint, nein, nein, mach ich nicht. Und dann kommt er zu Hause an. Der Alte ist eingepennt vor dem Fernseher mit dem Bier in der Hand. Er nimmt ihm die Flasche ab und macht auch das Licht aus und setzt sich dann aber vor den Fernseher und guckt jetzt halt irgendeinen Horrorfilm, der in Schwarz-Weiß ist, aber trotzdem auch mit Farbe, als das dann plötzlich dann Blut zu sehen ist und dann ist er ganz entsetzt. Und ich dachte mir so, weißt du, wenn du nicht willst, dass dein Vater sieht, dass du einen Horrorfilm guckst, dann mach ein bisschen leiser, ne? Weil der hat den Fernseher unfassbar laut in der Szene, oder? Also, dass dein Vater dadurch wach wird, ist ja völlig klar.
Na, aber ich glaube, der ist doch gar nicht wach geworden. Der hat wahrscheinlich so viel Bier getrunken schon im Vorfeld, dass der da so weggedöst ist,
ja.
Dass der gar nichts gecheckt hat. Und der Finn isst ja dann wirklich ein bisschen Eis, guckt sich da diesen super strangen, für die Zeit offensichtlich passenden Horrorfilm an und schläft dann selber vor dem Fernseher ein. Und dann ist er dieses, was man auch mal so kennt, dieses obligatorische Testbild.
Genau, es wurde halt nicht weiter gesendet, ne? Es war halt Sendeschluss und das gibt es heute natürlich nicht mehr, schon seit Ewigkeit nicht mehr. Aber ich habe das auch noch miterlebt. Also es gab zu meiner Kindheit auch noch die Zeit, wo die Sender nichts mehr gesendet haben. Ne? Da wurde dann halt ein Bild eingeblendet mit Sendeschluss bis 6 Uhr oder irgendwie so. Und dann gab es ja auch andere Sender, die haben stattdessen dann zum Beispiel Kaminfeuer gesendet oder sowas. Vielleicht erinnerst du dich auch daran.
Ja, das Kaminfeuer ist ja, glaube ich, bei RBB, also hier, ich weiß nicht, ob auch früher der Sender anders hieß, als hier RBB Berlin-Brandenburg, irgendwie, die hatten da auch mal noch ganz lange so ein Kaminfeuer oder
okay.
So ein Testbild gab es doch auch. Hier wurde da diese schwarz-weiß-bunten Kästchen da ausgemalt hattest, war das nicht auch so irgend so ein Testbild oder irgendwas? Ich weiß es nicht.
Das genau. Kann ich nicht sagen. Aber ich erinnere mich an meine Mutter, die sich mal köstlich darüber amüsiert hat, weil mein Vater war mal eingeschlafen und dann war dann irgendwann das vorbei, weißt du, die Sendung, und dann haben die dann halt nur Kaminfeuer gesendet. Und mein Vater ist natürlich dann irgendwann aufgewacht und schlaftrunken sieht er, dass der Fernseher brennt. Und er war natürlich dann auf den Beinen und wollte den Fernseher löschen. Er war halt völlig fertig und meine Mutter hat sich natürlich tierisch amüsiert, aber hat ihn natürlich davor abgehalten, dann Wasser auf den Fernseher zu kippen, weißt du? Also das natürlich schon, aber im ersten Moment war er davon ausgegangen, der Fernseher steht in Flammen. Ja, das kann aber auch passieren. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist Quatsch. Also das kann halt schon passieren, wenn du schlaftrunken bist, ne?
Naja, das ist ja klar.
Ja, das Testbild läuft dann nachts und dann ist dann irgendwann der nächste Tag. Er liegt dort immer noch auf dem Boden zu schlafen und wird aber wach von einem riesen Geschrei. Und zwar von der Kleinen. Die ist am Rumheulen und hört aber auch ihren Vater oder seinen Vater ja auch am Rumschreien. Der ist halt wirklich unfassbar mies drauf. Der schlägt auf die Kleine ein mit seinem Gürtel, haut ihr das gegen den Arsch und Schenkel wahrscheinlich. Das sehen wir aber nicht. Das wird dazu gefilmt, dass wir das nicht sehen. Und der mault auf sie herab. Was hast du getan? Und was hast du getan? Und was hast du erzählt? Und was für eine Schmach? Und was hat er alles sagt? Wir wissen ja gar nicht, was los ist. Er sagt ja dann auch, dann Finn schreit, er soll gefälligst aufhören damit. So, und jetzt ist es letzten Endes so, glaube ich, zu erklären, aufgrund dieser Sache mit den schwarzen Luftballons, was sie erzählt hat, sind die halt auch bei ihm natürlich gelandet, weil er ja eventuell sogar verdächtig sein könnte. Und deswegen war die Polizei halt bei ihm, aufgrund dem, was die Kleine erzählt hat. Und das hat ihn jetzt so sauer gemacht, dass er jetzt hier so ausrastet. Das verstehe ich doch richtig, oder?
Genau, das ist so gewesen, dass die bei ihm auf der Arbeit wohl waren und natürlich eben auch Fragen gestellt haben. Und daraufhin geht er halt völlig steil, weil er auch nicht, also er weiß ja wegen seiner Frau, weil sie ja auch schon diese Träume und Vision damals hatte und offenbar seine Tochter halt auch. Ja, er geht daraufhin völlig steil, weil er ja auch nicht will, dass die Tochter so eine Dinge öffentlich macht, publik macht, dass im Nachhinein sie, also seine Tochter vielleicht noch für verrückt gehalten wird oder weil eben seine Frau letzten Endes ihre Vision, das hat sie so weit getrieben, dass sie halt Selbstmord begangen hat.
Genau.
Und er will dasselbe Schicksal quasi nicht auch für seine Tochter haben. Und ja, deswegen versucht er alles tunlichst, also zu vermeiden. Und will das quasi, ich nenne es jetzt mal ihre Gabe, versucht er quasi im Keim zu ersticken sozusagen. Und sagt eben, ja, das sind alles nur Träume, sag es bitte, sprich es mir nach, sag es laut, sprich es mir laut nach, es sind alles nur Träume und da steckt nichts dahinter. Und er versucht das halt alles im Keim zu ersticken, dass das letzten Endes nicht darauf hinausläuft, dass die Tochter vielleicht auch irgendwie dann mal verrückt wird und sich dann, ja. Suizid genau. Begeht sozusagen.
Ja. Richtig, ja, genau. Aber er benimmt sich halt einfach völlig daneben. Also er ist halt wirklich unglaubliches Arschloch. Und ich muss sagen, ich habe das ja beim ersten Mal schon auf Englisch geguckt. Und wie die Kleine hier spielt und wie sie ja dann auch aufsteht und dann auch am Schreien und am Weinen ist, das spielt die schon sehr gut. Und das ist auch schon echt mies anzusehen, muss ich sagen. Also es ist schon sehr überzeugend von der Kleinen dargestellt und tut einem auch unheimlich leid. Das muss man schon echt sagen.
Ja, und letzten Endes rebelliert sie ja auch gegen ihren Vater, indem sie dann quasi droht seine, was ist das, Wodka-Whisky-Flasche, Wodka, genau, und hier, wenn du mich weiterschlägst, dann mache ich die kaputt. Und er so, ja, gnade dir Gott so sinngemäß, und weil die hat $8 gekostet und super teuer und so weiter und so fort, aber letzten Endes schmeißt sie die ja auch runter. Ich meine, da kriegt sie zwar wieder einen hinten drauf, aber sie versucht sich halt dahingehend, gegen ihren Vater zu wehren, sozusagen.
Das stimmt, aber ja, bringt ja dann nicht viel. Und dann sagt er ja dann auch immer, es sind nur Träume, das soll sie dann irgendwie dreimal nachholen oder wiederholen und dann soll sie dann auf einmal Fernsehen gucken gehen. Geht Fernsehen gucken! Und dann sitzt die Kleine dann vor dem Fernseher und dann setzt er sich halt zu ihr, also Finn, und dann legt sie so ihren Kopf auf seine Schulter Und da muss ich halt auch sagen, er macht halt gar nichts, ne? Also das fand ich tatsächlich ein bisschen wenig. Ich hätte vielleicht erwartet, dass er sie so ein bisschen in den Arm nimmt oder so. Weil man merkt ja hier, dass sie eigentlich seine Nähe jetzt braucht in dem Moment. Und letzten Endes macht er nichts. Also das habe ich nicht ganz verstanden, weil man eigentlich ja schon das Gefühl haben soll, dass sie ein gutes Verhältnis haben miteinander. Aber er wirkt hier ziemlich kalt ihr gegenüber nach dem Moment, fand ich.
Ja, ich fand es auch nicht so in Ordnung, weil, also er ist ja letzten Endes ihr großer Bruder.
Ja.
Und zwischendurch, was auch in den Folgeszenen noch kommt, verteidigt sie als jüngere Schwester ihren großen Bruder. Und in dem Moment hat sie quasi seine Nähe gesucht, um ein bisschen getröstet zu werden. Und er sitzt da so schockstarre und macht halt nichts. Das fand ich auch ein bisschen schade.
Ja, das stimmt, das war schade, ja. Na gut, wir haben dann einen Szenenwechsel und zwar ist es nämlich so, dass wir jetzt den Robin sehen, der, und das habe ich vorhin gesagt, alleine einfach irgendwo unterwegs ist und er ist ja wirklich total alleine, wo auch immer er sich da rumtreibt und er sagt auch kein Wort, man sieht ihn wirklich nur laufen und dann geht er in so eine Art Grundstück, biegt da ein und da sehen wir dann halt den schwarzen Van und da steigt dann der Fahrer aus und läuft auf ihm zu, der ist aber unscharf gehalten. Dann blendet das Bild auch schon aus. Also ist uns natürlich klar, was hier passiert. Jetzt haben wir dann wieder einen Szenenwechsel zu den nach Hause, zu unseren Hauptdarstellern. Und dann ist jetzt der Vater von den beiden am Telefon und sagt dann irgendwie, oh Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein und vielen Dank für Ihren Anruf. Und dann geht er ins Wohnzimmer und sagt ja dann, kennst du einen Robin? Und dann sagt er, ja, das ist ein Freund von mir von der Schule. Das ist ja seinem Vater schon klar, ach du Scheiße. Also geht schon wieder das Gerücht rum oder die Nachricht rum, dass ein Kind verschwunden ist. Wieder! Und ich muss halt einfach sagen, wie kann das sein? Also selbst die Eltern müssen doch dafür sorgen, dass ihre Kinder nicht alleine unterwegs sind. Das ist doch nicht nur von der Polizei hier jetzt eine Vorschrift zu sagen, ihr dürft nicht alleine unterwegs sein. Da müssen doch auch die Eltern sagen, du treibst dich alleine nicht draußen rum.
Ja, oder was weiß ich, du bist ab 18 Uhr oder 6 p.m. bist du dann zu Hause oder was weiß ich, oder wenn es dunkel wird oder irgendwie,
ja,
genau.
Aber wir sehen ja auch, dass hier bei helllichten Tag zugegriffen wird.
Ja, letzten
also
Endes schon.
Ändert ja nichts, ne? Na gut, okay. Jedenfalls ist es so, wir haben kurz einen Szenenwechsel. Also wir sehen, dass natürlich eine Suchaktion nach Robin läuft, aber der ist halt nicht zu finden. Und dann haben wir dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber ein Szenenwechsel zu ihm, der ist natürlich in seinem Zimmer und dann kommt die Gwen zu ihm und sagt dann auch, dass es mir leid tut mit Robin, das ist eine schlimme Sache. Fragt er sie doch dann irgendwie, ob sie das mit ihren Träumen nochmal machen könnte, ob sie vielleicht irgendwas sehen könnte, ne?
Genau, also weil er ja auch weiß, dass seine Schwester so die Gabe hat, also ich nenne es jetzt einfach mal eine Gabe.
Genau.
Und dann erhofft er sich natürlich auf mehr Infos oder vielleicht, dass er noch gerettet werden kann und vielleicht noch gar nicht tot ist oder irgendwie auch immer. Und da hat sie aber, sagt sie ja, so einfach funktioniert das nicht, wie du dir das vorstellst. Und also sie kann das nicht steuern, nicht beeinflussen und wartet quasi halt selber jede Nacht drauf, ob sie was träumt oder nicht sozusagen.
Ja, okay. In Ordnung. Ja, und dann ist ja die Kleine auch danach doch so an so einer Art kleinen Schrein, den sie da hat. Und ich war mir erst nicht sicher, mit wem sie da spricht, aber das ist halt, sie betet, ne?
Na genau, das ist quasi ihr Puppenhaus, wo sie ihre Utensilien versteckt, ne? Und da holt sie dann ja so ein Kreuz, das Neue Testament meine ich, und fängt dann halt an, zu Gott, zu Jesus, also nach oben hin zu beten. Und er bittet quasi, dass sie jetzt in der kommenden Nacht Träume kriegt, damit sie halt vielleicht wieder zur Aufklärung beitragen kann oder irgendwas Dienliches träumt, sieht, was halt helfen könnte.
Richtig, genau. Ja, und dann kommen ja auch in der nächsten Szene die Polizisten wieder, ne? Die stehen ja jetzt plötzlich bei ihnen vor der Tür, woraufhin der Vater ja meint, oh, was hat Gwen jetzt schon wieder gemacht? Und dann meinen ja dann die beiden, ja, ihre Tochter hat gar nichts gemacht, aber wir würden trotzdem gerne mal mit ihr sprechen. Kann es sein, dass man gar nicht mitbekommt, was sie mit ihr dann reden? Fragen sie einfach nur nochmal nach Informationen, die sie vielleicht hat oder so? Weil ich glaube nicht, dass wir den Text, dass wir den hören, ne?
Wahrscheinlich eben nochmal kurz, ja, hast du was gesehen oder nicht? Also ist ja schon sowieso krass, dass der einzige Anhaltspunkt für die Ermittlung ist quasi die Gwen, ne? Dass die nicht irgendwie in andere Richtungen oder irgendwie ermitteln, dass sie direkt halt zu ihr gehen, weil das ihre einzige Quelle ist sozusagen. Das finde ich ja sowieso auch ein bisschen kurios.
Ja, stimmt, ja, das stimmt. Ja, da hast du eigentlich recht, ja. Na gut, es ist ja dann so, direkt der Szenenwechsel, wir sehen jetzt, dass Finn unterwegs ist, zu fliehen, weil die drei kleinen Wichser jetzt wieder hinter ihm her sind, weil jetzt ist ja Robin nicht mehr da und jetzt können sie ihn ja wieder angreifen. Und da muss ich auch sagen, ich bin schockiert davon, also, dass das in Filmen halt immer Mörder sind, ne, die Bullies. Also, das ist wirklich echt extrem. Also, ich kann ja nur hoffen, dass es alles nur Film und Fernsehen ist und in den USA nicht wirklich so stattfindet. Ich meine, dass es Arschlöcher gibt und so, das gab es bei mir in der Schule auch. Das zu meiner Schulzeit, ja. Das hatten wir überall und nirgends. Aber streng genommen waren die alle lahm. Lahm, ich meine natürlich zahm. Die waren alle dann doch zahm, weißt du, mehr als ein großes Maul hatten sie nicht. Aber hier den Finn dann auf den Boden zu schubsen und auf ihn zu dritt einzutreten, das ist sowas von überzogen dargestellt. Und dann kommt ja dieser Moment, dass Gwen dazukommt, um ihm zu helfen. Und dem haut sie ja dem einen ja auch vollen Stein auf die Fresse. Und der blutet ja auch aus dem Kopf wie ein Schwein. Also wirklich, also der hat ja ordentlich eine abbekommen. Aber dass selbst da die beiden anderen nicht sagen, Herrgott, noch mal, was hast du getan? Was man eigentlich erwarten könnte, ne? Schlagen sie noch weiter auf Finn ein. Und dann kriegt sogar Gwen auch noch einen Tritt ins Gesicht. Von Elfjährigen, alter Schwede. Also ich meine, wie überzogen muss man so eine Szene zeigen, finde ich völlig daneben. Also das wäre überhaupt, ich finde das ja schon schlimm, wenn das 20-Jährige sind. Aber das jetzt hier bei 11-, 12-Jährigen zu sehen, meine Güte, also das ist schon ein bisschen arg heftig gewesen, oder?
Ja, wie du schon sagtest, sie schlägt da mit dem Stein auf den einen, also auf seinen, von den drei People da, den einen auf den Kopf und das suppt ja wie Sau und da müsstest du eigentlich denken, da müsstest du jetzt gleich jeden Moment tot umfallen, aber der setzt sich da an den Rand und dann kriegt ja die Gwen halt noch eins übergeknippelt aufs Derbste, die setzt sich dann dazu und genau. Die Mädchen lecken dann quasi ihre Wunden, während Finn von den restlichen zwei Typen dann noch weiter, also die treten dann weiterhin auf ihn ein, also das ist...
Normalerweise passiert sowas ja, damit wir als Zuschauer diese Person hassen und es danach gerechtfertigt werden kann, wenn diese Kids, sagen wir mal, umgebracht werden.
Ja, oder ne? Wenn was Böses mit denen passiert, genau. Das ist so das Gerechtigkeitsempfinden quasi, genau.
So ist es, richtig. Also mir fällt zum Beispiel Endless ein, wo ich ja mit Carina gesprochen habe, und da gibt es ja auch diesen unfassbaren Kotzbrocken, den man auch wirklich hasst, der wird ja auch so dargestellt, dass du ihn hassen musst, und der wird ja, und der ist ein Kind, ne, das darf man nicht vergessen, von diesen Wesen, das ja eigentlich der Vater unseres Hauptdarstellerkindes ist, wird ja hoffnungslos zerfetzt, zerfetzt er ja in etliche Teile. Ich meine, das siehst du nicht, aber du hörst es und du siehst es im Hintergrund unscharf. Und man sagt halt als Zuschauer, ja, okay. Weißt du, was halt natürlich eigentlich so man nicht sagen sollte. Weißt du, wäre das der liebe Nachtlassjunge oder so von nebenan, dann würde man entsetzt sein und würde sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber dadurch, dass er ja hier als Drecksack dargestellt wird, ist das für den Zuschauer irgendwie in Ordnung in dem Moment. Aber hier ist das ja so, dass mit diesen drei Wichsern ja gar nichts passiert. Ne? Und deswegen war diese Art, die so brutal darzustellen, gar nicht nötig. Na gut, aber die kriegen es beide halt sehr gut weggesteckt. Wir haben ja dann noch einen kurzen Szenenwechsel, dann zur Schule danach. Das heißt also, dass sie jetzt gemeinsam Frösche zieren im Unterricht und suchen sich ja dann auch einen Partner dafür. Und dann ist dann aber auch schon wieder Schule vorbei. Und dann, und hier muss ich halt auch wieder sagen, wie kann es sein, dass die sich trennen? Da muss ich wirklich sagen, das ist ein ganz grober Schnitzerfehler. Hier verschwinden ständig Schulkameraden und die laufen alleine rum. Das gibt's doch nicht. Also auch er lässt seine kleine Schwester alleine nach Hause laufen und er läuft selbst. Nee, gar nicht mal. Sie läuft ja, glaube ich, zu einer Freundin, ne? Ist sie ja auch jetzt wieder wie vorhin schon. Und er läuft alleine nach Hause. Ja, gut, was will man auch machen? Aber irgendwas hätte man damals natürlich normalerweise getan. Aber gut, es ist halt so, dass er dann ja an diesem schwarzen Van vorbeikommt jetzt alleine. Und dann lässt ja dann der Grabber, ist ja uns ja klar, dass er das ist, lässt halt eine Tüte fallen und sagt, ach Gott, was bin ich bloß für ein Depp. Und dann hilft ihm der Kleine ja auch und dann sagt er, hier, ich bin übrigens ein Zauberer, willst du mal einen Trick sehen? Und dann macht er so, ja klar, natürlich, gerne mal einen Trick. Und dann sieht er plötzlich, dass der Grabber hinten im Auto schwarze Luftballons hat. Sag mal, weiß Finn das nicht mit den schwarzen Luftballons? Weil hätte er da nicht eigentlich eher schon einen Schritt zurückgehen müssen, anstatt zum Auto hin?
Na, das Ding ist, also allein ist schon die Sache, ja, ich willste mal einen Zaubertrick sehen, das ist einfach so dumm, aber man fällt halt drauf rein. Na gut, wenn man jetzt ein Kind ist, bist du ja von allem leicht zu begeistern wahrscheinlich. Und ja, die sind zu Beginn ja noch in dem Van, in dem Transporter drin, die Ballons, und die sieht er ja erst so in der letzten Sekunde, sage ich jetzt mal. Und dann macht's Klick, oh, schwarze Ballons, der Greifer. Aber in dem Moment, das ist ja dann alles ein Bruchteil von Sekunden, dass er dann da so ein Betäubungsspray oder was das da ist, rausholt und ihn da in die Fresse sprüht, und dann ist er ja schon tschüss, weg, und dann geht ja alles so rasant schnell, ja, dass er gar keine Chance mehr hat.
Aber dass das auch niemals jemand beobachtet, ich weiß nicht. Also es ist ja hier wirklich immer im Wohngebiet.
Ja, zu dem Zeitpunkt ist lustigerweise nie jemand in der Nähe oder draußen. Also das ist.
Ja, aber es könnte ja auch jemand am Fenster stehen, weißt du? Also sowas kann doch immer mal jemand beobachten. Also wir haben es ja bei Bruce am Anfang gehabt, da sind ja sogar die beiden Mädchen kurz vorher ja noch an ihm vorbeigelaufen. Und jetzt haben wir es auch hier mit Finn gehabt. Das ist ja immer eine belebte Gegend, eine Hauptstraße sogar. Und dass das wirklich niemals irgendjemand sieht, das ist ja mega riskant, weil zumal die Kinder ja auch immer schreien, ne? Also da bin ich ehrlich gesagt immer überrascht, dass das so einfach funktioniert. Außer bei Robin, da war das ja an diesem in diesem Bereich, wo halt wirklich wenig los war, ne? Aber sonst finde ich das ehrlich gesagt sehr riskant, das immer zu machen im Wohngebieten, und dass es auch niemals jemand beobachtet. Das finde ich halt auch schon ziemlich weit hergeholt, sagen wir mal so. Naja, wir haben ja dann diesen Moment, dass er bewusstlos wird, und dann wird er wach und befindet sich jetzt in einem, ja, wirklich Kellerverlies, ja, also wirklich so ein ziemliches Loch, einfach nur eine Matratze auf dem Boden, und der Grabber ist dann mit seiner Maske bei ihm und meckert mit ihm rum und sagt er dann auch, was hast du mit meinem Arm gemacht, guck mal, was du mit meinem Arm gemacht hast. Denn er hat nämlich immer schon die gesamte Zeit über so eine kleine Spielzeugrakete, mit der er ständig rumhantiert. Die hat er ständig in der Hand. Mit der ist er auch vorhin eingeschlafen in der Hand und so. Und damit hat er den Grabber verletzt am Arm, als er ihn gegriffen hat. Und deswegen hat er eine ziemlich blutige Wunde am Arm. Und darüber meckert er jetzt, ne?
Genau, das ist, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es sogar so eine Art Kugelschreiber ist oder so, aber das ist wahrscheinlich sein Glücksbringer-Gadget oder so. Und da hat er eben versucht, sich dann doch, wo er zugeschnappt hat, also der Grabber, hat Finn dann doch versucht, sich kurz zu verteidigen und hat ihm halt da voll in den Arm reingeritzt sozusagen, genau.
Ja, genau. Ja, und der Grabber redet ja auch mit ihm, sagt er dann auch so viel, dass du... Also er beruhigt ihn irgendwie, ne? Er macht so einen auf, keine Angst, ich werde dir nichts tun und ich mach dir nichts, und du kommst auch bald wieder nach Hause, und ich weiß auch, dass du Angst hast. Das sind so alles so Dinge, die er ihm erzählt, ne?
Genau, genau.
Ja, und dann ist er ihm alleine, und dann haben wir ja dann auch den Szenenwechsel zu Gwen, die ja bei ihrer Freundin ist und auch einen Anruf bekommt, und dann ist ja auch sofort klar, dass Finn wahrscheinlich das nächste Entführungsopfer ist, und das ist natürlich auch ein Wahnsinn, also ein Mordsschreck. Und ja, und der Finn wacht ja dann auf in der nächsten Szene, weil ja das Telefon klingelt, dieses schwarze alte Telefon, was da an der Wand hängt. Und man sich ja auch ehrlich gesagt fragt, was hat das da überhaupt zu suchen drin, ne? Also selbst wenn dieses Telefon mal irgendwann gebraucht wurde, weil es mal im Büro war, und das ist komplett leergeräumt, dann hätte man das Telefon doch auch mit abmontieren können, weißt du? Da muss man nicht alles rausnehmen, das Telefon ist einfach schenken, ne? Also, ist natürlich wieder Meckern auf hohem Niveau, aber es macht halt irgendwie wenig Sinn, ne? In diesem alten, verliestechnischen Raum ein Telefon zu lassen, ne?
Ja, vielleicht hat das irgendwelche Deko-Zwecke erfüllt, ich weiß es auch nicht.
Ja, genau. Naja, jedenfalls klingelt das ja, und er geht ja dann auch ran, und dann heißt es dann ja so, leg auf, weil der Grabber plötzlich hinter ihm ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Text ist, aber es ist so, dass der Finn ja dann meint, kommt die Polizei, und dann meinte er, nö. Und dann meinte er, ja, weil wenn sie nämlich kommt und sie mich einfach gehen lassen, dann würde ich auch nichts sagen. Und sagt er so, ja, die werden nicht kommen. Ne, also wenn die Polizei aber da ist, dann werde ich schreien. Und dann meinte er, die hört dich nicht schreien. Dieser Raum ist schalldicht. Wenn sie mich anfassen, zerkratze ich ihnen das Gesicht, und das werden dann auch die Leute sehen. Also die dann draußen ja unterwegs sind, wenn er dann ohne Maske unterwegs ist. Und dann deutet er ja nur so auf seine Maske, ne? So dieses hier, ne? So um den Dreh. Ich finde, Ethan Hawke in der Rolle unpassend.
Unpassend?
Ja. Ich mag ihn gerne. Ich mochte ihn auf jeden Fall in Sinister. Ich mochte ihn in Purge. Es gibt ja auch mit Sicherheit noch den einen anderen Film, den ich mit ihm kenne, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel mit ihm kenne, muss ich sagen. Aber ich mag Ethan Hawke gern. Aber hier, ich kann natürlich verstehen, dass er mal was anderes spielen wollte. Ne, er ist recht mit dem gleichen Team, ja, was ja auch Sinister gemacht hat, auch der gleiche Regisseur. Aber ich finde ihn in der Rolle nicht passend. Wie siehst du das?
Also ich kenne jetzt, ja, Sinister habe ich natürlich auch geguckt und ein, zwei andere Filme, wo er mitspielt, aber ja, ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht, ob er passt oder nicht. Also ich finde ihn auch nicht unpassend. Und auf alle Fälle hat er sehr viel Spaß an der Rolle gehabt und auch gerade dessen, weil er die ganze Zeit eine Maske trägt oder manchmal ist es auch bloß die obere Hälfte, manchmal die untere Hälfte, manchmal komplette Maske. Also auf alle Fälle hat Ethan Hawke sehr viel Spaß dabei gehabt, dass er quasi seiner Rolle, die er spielt, dadurch auch einen anderen Ausdruck verleihen musste, weil man ja das Gesicht, die Mimik nicht sieht. Ne? Ja,
stimmt.
Weißt du, wie ich meine? Und dass er da halt, naja, aufgrund von Stimme und Bewegungen da den Fokus reinlegen musste und dann, ja, das war auch mal wieder quasi eine andere Art zu Schauspielern. Also ihm hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht. Ja, kann ich nur dazu sagen.
Mhm. Ja, das glaube ich. Es ist ja auch mal was anderes. Das ist immer eine andere Art der Rolle gewesen. Okay, er versucht ja dann Hilfe zu schreien, als ja dann der Grabber wieder weg ist. Und dann sehen wir ja auch eine Szene von außen, wie er dann rumschreit, aber man absolut nichts hört. Also es ist tatsächlich schallisoliert, dieser Raum, und man hört nichts. Naja, und dann klingelt ja irgendwann wieder dieses Telefon. Und er geht ja ran, und hier ist das, was ich vorhin gemeint habe, es wird hier einfach zu wenig erklärt, weil die ganzen Kinder, die der Grabber hier unten hingebracht hat und auch sogar umgebracht hat, die Geister in diesem Haus nehmen ja mit ihm Kontakt auf und machen das über dieses Telefon.
Ja.
Das sehe ich doch richtig.
Ja, also der nimmt die Kinder ja gefangen. Wenn ich jetzt sage, mit denen zu spielen, klingt das auch wieder so nicht ganz richtig, wie ich das ausdrücken will. Aber er hat ja, also der Greifer hat ja offensichtlich Spaß daran, sich da kleine Jungs zu entführen und sich da denen beim Schlafen zuzugucken oder sich da mit denen zu unterhalten. Und irgendwann läuft es ja darauf hinaus, dass er die tötet. Also er nennt das, für ihn ist das so eine Art Spiel. Er nennt das halt das Spiel ungezogener Junge. Und je nachdem, je mehr die sich wehren, also die ungezogen die wehren, desto eher fühlt er sich animiert, dann quasi auch strenger zu werden, bis hin, dass er sie dann halt tötet. Die toten Kinder, ich weiß jetzt nicht, ob man das so erklären kann, dass da die Energie von den toten Kindern, die da in dem Raum zurückgeblieben ist, oder ich, ja, das kann man nicht so richtig gut erklären, finde ich.
Aber doch, ich meine, das klingt halt logisch einfach, ne? Die Energie der toten Kinder ist halt noch dort, weil dem wurde Unrecht getan, und die wollen praktisch halt auch, dass demnächst nichts mehr passiert, ne? Würde ich so sagen.
Ja,
ne?
Genau. Und dann, ja, letzten Endes ja. Und dann versuchen die halt über das eigentlich kaputte Telefon quasi Kontakt mit Finn in dem Fall aufzunehmen und ihnen Tipps und Ratschläge zu geben, was er halt tun kann, beziehungsweise was die Kinder teilweise selber schon versucht haben, um zu entkommen, um zu fliehen, haben die ja auch schon Sachen versucht, und das sagen sie ihm am Telefon, damit er halt so gut wie möglich gerüstet ist und bestenfalls fliehen kann. Also so die Quintessenz.
Ja, er sagt ja auch so, er kriegt ja dann einen Anruf von jemanden, und dann meint er dann, wer bist du? Und er ist halt ein Kind dran, und dann sagt er so, ich weiß meinen Namen nicht, das ist das Erste, was man vergisst. Und dann meinte er, wann vergisst? Und dann sagt er, das weißt du schon, wann. Also wenn man tot ist, so um den Dreh, ne? Das ist wohl, ja, dann, genau, darauf, genau, soll es hinauslaufen. Und dann meint er dann, ich weiß nicht ganz genau, aber er sagt dann auch irgendwie krasser Wurfarm, sagt er dann. Woraufhin Finn dann klar ist, dass es Bruce sein muss. Und sagt er, Bruce, bist du's? Ja, und der wiederholt sich immer, ne? Er sagt halt immer wieder krasser Wurfarm, was hättest du es geschafft? Also, das bezieht sich auf das Spiel zu Beginn des Films, ja?
Richtig.
Ja, man kann halt natürlich nicht alles so hundertprozentig nachvollziehen, weil die hier auch oft sehr kryptisch reden, ne, was sie hier sagen zu ihm. Also, das ist, natürlich klar, dass das hier alles nicht hundertprozentig jetzt korrekt wiedergegeben werden kann. Also man muss da den Film natürlich dann kennen oder mal schauen dafür, um das alles zu verstehen, was dann hier passiert, ne? Sehr klar, ne?
Ja, aber Fakt ist eben, der Bruce gibt ihm halt auch so einen Tipp, was ich hier gerade sagte, dass ja die seine Vorgänger haben ja selber schon, wie gesagt, Sachen unternommen, um zu fliehen. Und er bekommt halt von Bruce dann den Tipp, dass da in diesem Nebengang, in dem Kellerverlies da unten, da ist noch so eine Nische, wo dann auch die Toilette steht. Und da ist wohl Fliesen im Boden locker. Und da hat er wohl versucht, also der Bruce, sich da schon rauszubuddeln, ist halt nicht weit gekommen offenbar. Und da gibt er jetzt Finn quasi den Tipp, dass er das doch auch versuchen soll.
Genau, dass er da weiter graben könnte, und das macht er auch, ne? Also man sieht dann, dass er die Fliesen entfernt und dass er dann ordentlich Erde rausgräbt und das dann in dieser Toilette, die auch noch funktionstüchtig ist sogar, auch wenn nicht sonderlich hygienisch sauber, ich denke, darauf können wir uns einigen, ne?
Ja.
Da tut er die Erde dann wegspülen. Und das ist natürlich schon eine ganz gute Idee, weil so sorgt er nämlich für ein Loch im Boden. Und er legt aber einen Teppich drüber oder Laken, ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber er legt ja was drüber. Und das zieht sich dann wohl über mehrere Stunden, würde ich sagen. Und dann liegt er auf der Matratze und wartet dann wieder ab.
Genau, also was ich auch merkwürdig finde, also die Idee mit der Toilette, da diese Erde zu entsorgen, ist natürlich top, aber gleichzeitig Toilette verstopfen, also die Spielung scheint wahnsinnig gut zu funktionieren, dass die Toilette nicht verstopft. Und ja, und letzten Endes, wie du gerade sagtest, legt er dann, also in der Ecke da, wo das die Toilette da steht, sind noch so zwei, drei, vier Rollen, irgendwie so Teppich, zusammengerollte Teppichböden. Und dann legt er über das Loch so ein Stück Teppich drüber, damit halt eben der Greifer nicht sieht, das, was da abgeht sozusagen, genau.
So ist es, richtig. Ja gut, der Greifer, der kommt ja dann auch rein in der späteren Szene und hat ein Tablett mit einem Getränk und was zu essen. Und dann meint dann er auch zu ihm, dass er was zu essen hätte für ihn. Und dann meint er ja dann so, was haben sie da reingemacht oder daran gemacht? Und dann, weil er meint natürlich so eine Art Gift oder sowas vielleicht, woraufhin er meint Salz und Pfeffer. So um den Dreh, ich hab's nur gewürzt, ne? Also es ist halt Rührei, ne? Und das stellt er eben dann auf den Boden und dann verschwindet er eben.
Genau. Also eigentlich gar nicht mal so unklug von dem Jungen, weil er ist entführt worden und da geht man ja grundsätzlich nur von Schlechten, vom Bösen aus. Und dass er da eben erstmal da nichts trinken will, verstehe ich schon ganz gut. Weil er ja denkt, gleich wird er sogar obendrein noch vergiftet. Ne?
Ja, und richtig, genau.
In dem Fall ist es wirklich nur Salz und Pfeffer gewesen.
Ja. Ja, genau. Und dann klingelt ja aber das Telefon wieder, der Grabber ist weg und jetzt geht er ran und der geht davon aus, dass es wieder Bruce ist. Jetzt sagt aber der Junge am Telefon, ich kenne keinen Bruce. Und dann meint er dann, ja, wer bist du denn? Ja, ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich habe Zeitung ausgetragen. Und das ist ja, glaube ich, auch am Anfang das, was man sieht, ne? Den Jungen, der Zeitung austrägt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob man das vorher auch sieht. Da ist dann Finn klar, dass es sich dann dabei um Billy handeln muss, ne?
Genau, das ist der Zeitungsjunge und das ist tatsächlich basiert auf einer wahren Begebenheit. Also da ist in den USA tatsächlich damals ein Zeitungsjunge mit seinem Hund unterwegs gewesen, der dann auch spurlos verschwunden ist und bis heute nicht gefunden wurde. So ein Cold Case. Und das ist da in dem Film mitverarbeitet worden. Und also der Junge ist also auch in der Vergangenheit sozusagen, ich weiß jetzt nicht, ob es das erste oder zweite Opfer war, weiß ich, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm direkt, aber es ist halt eins der ersten Opfer gewesen und er ist halt während des Zeitungsaustragens entführt worden.
Okay. Ja, und der Billy, der meint dann aber zu ihm am Telefon, dass die Tür nicht verschlossen ist. Und dann geht er dann hin und guckt und sagt, ja, stimmt, weil der Grabber hat, nachdem er das Tablett abgestellt hat, ist er einfach nur rausgegangen, hat die Tür hinter sich ranfallen lassen, aber nicht zugemacht. Und dann meint er auch zu ihm, dass er ein Spiel spielen will, dass wenn er nach oben geht, dann wird er ihm mit einem Gürtel, was weiß ich, den Arsch versohlen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich glaube, so ungefähr ist es, ne?
Ja, das ist, was ich vorhin gerade schon eingeworfen hatte, dass das Spiel ungezogener Junge. Ja. Also der Greifer erhofft sich halt, dass der Billy ungezogen ist und quasi einen Fluchtversuch unternimmt und dann hochkommt und also er ist dann ungezogen und bleibt quasi nicht unten da hocken und dann hätte er Anlass, ihn da zu verschwarten, also mit dem Gürtel da ja, zu schlagen halt. Ne?
So ist es. Und er legt ja dann noch auf, also der Billy, also es ist ja so, wir müssen uns das ja so vorstellen, dass wir den toten Billy ja auch sehen mit ihm im Raum. Wir hören ihn jetzt nicht mehr nur, die Kinder, sondern sehen sie jetzt auch und die laufen ja praktisch dann so als toter Geist um ihn herum, verletzt dann auch, so leicht gräulich, mit der Stimme des Telefons allerdings. Also nicht mit der normalen Stimme, sondern ne, wir hören die Stimme aus dem Telefon, obwohl wir ihn normal sehen. Aber Finn sieht ihn natürlich nicht. Und dann legt er ja auch selbst auf, also er drückt die Gabel am Telefon der Billy und dann versucht dann Finn sein Glück. Er geht nach oben, also er schleicht sich nach oben und ich weiß nicht, ob er es sehen kann, aber zumindest sehen wir dann, dass der Greifer, dann in der Küche sitzt auf dem Stuhl mit seiner Maske und mit einem Gürtel in der Hand und wartet ja einfach nur. Das heißt also, er wartet jetzt nur darauf, dass Finn hochkommt, damit er zuschlagen kann, so um den Dreh, ne?
Richtig, genau. Also wie gesagt, damit das Spiel quasi beginnen kann und dass er den verschwarten kann. Aber Finn macht ja wieder kehrt und geht wieder runter in sein Verliesen. Ja.
Genau. Stattdessen isst er das Rührei.
Genau, und kriegt ja dann irgendwie dann nochmal einen Anruf oder eben den Hinweis von dem Zeitungsjungen, dass er...
Genau. Also in der nächsten Szene ist es so, dass er dann, dass wieder das Telefon klingelt, er geht dran und dann ist dann, glaube ich, auch wieder Billy dran, wenn ich mich nicht irre. Und dann meint er dann so, er müsse auf irgendwas achten und dann meint dann Finn, worauf? Und dann sieht man, dass die Flasche, mit der er ja getrunken hat eben, aus der er getrunken hat, sich plötzlich bewegt und irgendwo hindeutet, ne? Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum, oder dass das der Punkt ist, wo ich damals ausgemacht habe. Also, es ist nicht nur so, dass die Flasche irgendwie so rollt, dass sie irgendwo hindeutet, sondern dass sie sogar auch nach oben deutet. Und das ist halt so, also das ist schon so plump. Das ist plump. Also, weißt du, wenn schon irgendein Gegenstand jemandem was zeigt, so über. Sinnlich, dann verstehe ich das hier, kann ich das mitnehmen, aber nicht so, dass sie sogar nach oben deutet, also das heißt, die Flasche steht praktisch auf der Seite, das fand ich nicht gut, also das fand ich ja, wirklich nicht gut.
Das war ein bisschen drüber, da gehe ich tatsächlich ganz mit dem, was du gerade gesagt hast,
okay.
Gehe ich mit.
Ja. Okay, gut, bin ich da nicht alleine, das ist gut. Okay, also die Flasche deutet nämlich dann Richtung Fenster. Und das Fenster ist ja aber sehr weit oben. Das ist ja bestimmt 2 Meter weit oben, weil es ja im Keller ist. Und dann ist es ja auch noch vergittert. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Das ist das, was ich gerade meinte übrigens, wo wir sehen, dass der Billy seine Zeitung zurechtmacht mit Gummibändern und die er dann mit dem Fahrrad austrägt. Und das sehen wir ja, die werfen die ja von Fahrrädern einfach aufs Grundstück. Das ist ja bei uns, glaube ich, undenkbar. Ne? Ich glaube, sowas würde hier überhaupt nicht erlaubt sein, denke ich. Und,
aber macht es tierisch einfach, finde ich.
Es macht es tierisch einfach, ja, aber ich meine, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten in den USA wohl, ne? Aber bei uns kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Die Grundstücke sind auch anders gebaut als bei uns. Weißt du, hier, auch wo ich hier wohne, weißt du, das ist alles sowas von verwinkelt. Ja, bis du hier die einzelnen Briefkästen gefunden hast und da hast du ja jeden Briefkasten sogar auf der gleichen Höhe. An jedem Grundstück, dass der Postbote ja nicht mal das Auto verlassen muss. Der kann ja wirklich nur von Briefkasten zu Briefkasten fahren. Der hat das Lenkrad sogar rechts. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist total verrückt. Ich habe das damals beobachtet, als wir in Florida waren in den 90ern. Also man sieht ja dann jedenfalls, dass er dann beim Zeitungsaustragen abgefangen wurde. Na, du siehst dann nur, dass der Van wegfährt und seine Zeitungen und sein Fahrrad auf dem Straßenrand, am Straßenrand liegen, ne?
Ja, und der Hund quasi alleine zurückbleibt, sozusagen.
Ja, richtig. Er hat ja einen Hund mit, genau. Dann haben wir eine Traumsequenz. Die Gwen träumt auf einmal von einem Haus und vom Grabber, von schwarzen Luftballons und von einer, ich glaube, von einer Nummer auch, ne? Von einer Hausnummer, ist das hier schon der Fall?
Ist die Hausnummer, genau.
Okay, das wissen wir natürlich noch nicht, ne? Weil wir sehen ja nur eine Nummer in dem Moment, ne?
Mhm.
Gut. Der Billy sagt, siehst du, also das hat er gesagt zu ihm am Telefon, siehst du an der rechten Wand, kurz vorm Fußboden diesen Cut in der in der Wand. Ja, da ist ein Kabel drunter. Das hat er gefunden, das kann er da, hat er da auch versteckt wieder. Das kann er da rausziehen und irgendwie benutzen. Und das macht Finn jetzt auch. Er guckt nach diesem Kabel, nimmt das, zieht das komplett aus der Wand und versucht jetzt irgendwie das so zu werfen, dass halt oben es sich umschlängelt an den Gittern, die da ja sind. Also da hängt ja so ein Gitter vor dem Fenster. Und das kriegt er aber nicht hin. Und dann geht er in den Nebenraum und sieht einen zusammengerollten alten Teppich. Und da tut er dieses dann doch recht störrische Kabel durchschicken und stellt den Teppich aber ans Fenster, sodass also das praktisch dann automatisch dann oben natürlich rauskommt aus der Teppichrolle. Also es ist natürlich zusammengerollter Teppich, muss man sich vorstellen. Und so kann er dann wunderbar dieses Kabel um dieses Gitter da oben binden. Lässt den Teppich dann wieder fallen und dann hat er die Möglichkeit hochzuklettern, ne?
Ja, und das ist, was ich auch zu Beginn meinte, wo er plötzlich diese Kräfte her hat. Also ich weiß ja nicht, ob du in deiner Wohnung großartig viele Teppiche hast oder so, aber wenn die Rolle, die er da benutzt, sag ich mal, die sieht schon recht riesengroß und schwer aus. Und er nimmt die da so, klemmt sie sich da so ganz easy unter den Arm und stellt die da ins Fenster ran. Da musste ich gestern auch wieder, oder wo ich den geschaut habe, ein bisschen lachen.
Es gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten, was Teppiche angeht, ne?
Ja gut, ist jetzt auch wieder jemand auf hohem Niveau vielleicht, keine Ahnung, aber ich fand es trotzdem so, der dünne Hämpfling da mit dem riesengroßen Teppich, wo will der Teppich mit dem Jungen hin, dachte ich mir.
Ja. Der war gut, ja.
Und ja, genau, und er stellt es dann ans Fenster, schiebt dann das Kabel durch und das wickelt sich auch gleich beim ersten Versuch wunderbar um das Fenster, um diese Lamellen rundherum, sodass er da eben da das wieder runterzieht, sich dann eine Schlaufe binden kann und er versucht da halt dann hochzuklettern in der Hoffnung, da vielleicht irgendwie an das Fenster oder das Fenster kaputt machen zu können, vermutlich, aber das funktioniert ja nicht und dieser Lamellenschutz da, der zieht den quasi ab, das fällt dann mit runter.
Richtig. Genau, es fällt dann hin und gibt ja auch Lärm und ich dachte so im ersten Moment, ach shit, das hätte jetzt natürlich der Grabber oben auch hören können, ne? Es wäre natürlich dann ärgerlich, wäre ja alles für nichts gewesen. War aber auf jeden Fall eine spannende Szene. Aber die Szene endet denn da auch? Es geht nicht weiter. Wir haben stattdessen eine Szene jetzt wieder zu dem Vater und auch zu Gwen. Und die Gwen geht dann zum Vater hin und sagt, hier Dad, ich habe etwas, aber du darfst bitte nicht böse sein. Und dann meint er, nee, ich bin nicht böse. Versprichst du das? Ja, ich verspreche es. Und dann schlägt sie ihm doch vor, dass sie doch ihre Träume nutzen könnte, um jetzt praktisch nach ihm zu suchen. Das wäre doch eine Möglichkeit, weil sie wollen ja beide, dass er zurückkommt, ne? Das ist doch so ungefähr der Text, ne?
Genau, jetzt ist quasi die Szene, wo sie sich halt mit ihrem Vater unterhält und er das erklärt, ja, du pass auf, deine Mutter hatte auch diese Träume und ist dann letzten Endes verrückt geworden und hat dann Suizid begangen und da ist, was wir vorhin schon mal so ein bisschen hatten, das erklärt er quasi in dieser Szene. Aber letzten Endes schafft es, ihn zu überzeugen, dass er der Sache eine Chance gibt, also ihren Träumen sozusagen, ihren Träumen. Und dann fahren die mit dem Auto los am Abend in der Nacht und versucht dann Ausschau zu halten, um dass sie das Haus, was sie in ihren Träumen gesehen hat, ob sie das vielleicht irgendwo wiedererkennt.
So ist es. Und dann sind sie nachts dann im Auto unterwegs. Und es gibt dann einen Szenenwechsel wieder zu den beiden Cops, die wir ja vorhin schon mehrfach gesehen haben. Und die sind halt einfach unterwegs, ne? Also von Haus zu Haus irgendwie. Und dann klopfen sie auch bei diesem einen jungen Mann. Und der ist auch namenlos, ne? Also der hat, oder ist das Max? Nee, der heißt nicht Max.
Das ist, ne, doch, das ist der Bruder vom, also Spoiler Alert, sowieso, klar. Der Bruder vom Greifer und der heißt Max, genau.
Und der macht die Tür auf und dann sagt er, guten Tag, das ist, wir sind hier Polizei, so und so und so und so. Und wir haben hier, wollen eine Frage, ob sie diesen Jungen mal gesehen haben. Ich glaube, es ist ja dann wohl auch ein Bild von Finn, ne? Genau. Da meint er, nee, den kennt er nicht, aber sie sind auf der Suche doch nach dem Grabber. Und schauen Sie mal, ich zeige Ihnen was. Und dann gehen sie rein und dann hat der Typ tatsächlich schon Ermittlungen angestellt. Also er hat dann auf einer Straßenkarte genau eingezeigt, wo die Kinder verschwunden sind. Und dass der Täter hier wohnen muss, dass er mobil sein muss, dass er hier wahrscheinlich auch ein Haus haben muss, eventuell mit Keller und so weiter. Und die Polizisten, die sind aber auch recht schnell sehr abweisend, ne, und sagen, ja, machen Sie mal ruhig weiter so. Wo ich halt so dachte, ja, da hätte man ein bisschen mehr Respekt für verdient eigentlich, als Privatperson sich so Mühe zu machen, ne?
Also, Ja, Punkt. Es ist ja wirklich so, dass der Max quasi schon eigene Ermittlungen angestellt hat und gefühlt irgendwie viel weiter gekommen ist und mehr erreicht hat als die Polizei in den ganzen Wochen. Er versucht das dann den Polizisten zu zeigen, was er da schon alles herausgefunden hat und will denen helfen, will die Unterstützung anbieten sozusagen. Aber die erblicken dann quasi, dass er da so eine wunderschön vorbereiteten Koks-Lines da irgendwie auf dem Tisch zu liegen hat. Und da sehen die so, ach ja, hier, komm, Drogenopfer, lass gut sein. Ja, kümmern Sie sich mal wieder hier um Ihr Armprogramm. Sehen Sie zu, dass Ihr Bruder das nicht sieht, was Sie hier machen, weil er sagt ja auch irgendwie, ich wohne hier gerade zeitweise bei meinem Bruder zu Hause und so. Und ja, sehen Sie zu, dass Ihr Bruder quasi diese nicht sieht, was Sie hier machen, und dann verschwinden die auch recht schnell wieder, weil, wie gesagt, ja, so ein Typ nimmt Drogen, also kann man den eh nicht ernst nehmen, und deswegen gehen die dann auch gleich wieder.
Richtig, genau, ja, so ist es. Der Typ, der hier Max spielt, ist übrigens Detective oder Police Officer so und so.
Ich glaube Detective so und so aus Sinister, das hätte ich jetzt als nächstes auch gesagt.
Genau.
Ich habe nur auf den passenden Moment gewartet, und der spielt ja bei Sinister, also 1, und im zweiten Teil, wo Ethan Hawke nicht mitspielt, spielt er ja dann auch noch mit.
Genau.
Aber ja, geiles Team, auf jeden Fall.
Genau, also die beiden und der Regisseur.
Naja, aber eben auch Ethan Hawke und halt hier, wie heißt er? Warte mal, James Ransone, wie man auch immer den ausspricht, aber das.
Ja, gut, naja, und dann sehen wir ja dann auch, und das fand ich echt sehr, sehr verwirrend, weil er setzt sich ja dann an den Tisch, der Max, und dann geht die Kamera nach unten durch den Boden, und jetzt sind wir auf einmal bei Finn. Und so von der Art her, wie das gedreht wurde, wirkte das so, als wäre das tatsächlich bei ihm im Keller. Also man konnte jetzt ja nicht glauben, dass Max der Täter ist hier. Aber man konnte das halt auch einfach so sehen, dass es vielleicht auch schlichtweg nur eine Überblende war, die halt jetzt ein bisschen komisch gewählt ist. Aber letzten Endes ist es nur eine Umblendung gewesen und soll nicht bedeuten, dass es bei ihm im Keller ist. Konnte man natürlich so und so sehen. Fand ich sehr interessant und war gespannt, wie es weiterging. Wir sehen dann in der nächsten Szene, dass Finn dabei ist, den Boden auszuleeren immer noch. Also er holt immer noch ordentlich Erde raus, die er wegspült. Also er ist halt immer noch ordentlich am Bauen. Dann kommt eine Szene, vielleicht kannst du mir das erklären, dass der Grabber die Tür aufmacht. Finn stellt sich schlafend und dann sagt er, ich weiß, dass du nicht schläfst. Okay, dann setzt er sich auf und dann wirft er ihm die Zeitung zu. Und dann sagt er so, dumm gelaufen, ich wollte dich eigentlich gehen lassen. Ne, ich hatte es eigentlich vor, aber jetzt, wo du in der Zeitung bist, so um den Dreh, macht es keinen Sinn mehr. Ne? So ungefähr ist das, ne?
Na, ich will kurz noch was zu der Szene sagen, also wo der Max da sitzt und dann so nach unten eingeblendet wird. Und ich denke schon, dass man das eher so sehen kann, dass eben der Keller tatsächlich direkt darunter ist, weil der Max ja noch sagte, ja, das muss jemand sein aus der Nachbarschaft und jemand, der hat ja schon die Vorgehensweise von dem Grabber ganz, ganz gut beschrieben. Und wie gesagt, die Polizei glaubt ihm ja nicht. Und man wollte damit auch andeuten, wie richtig und wie nah er, also wie richtig er mit seiner Vermutung liegt, dass das quasi jemand aus der Nachbarschaft ist. Und ja, wie er eben das alles so beschrieben hat. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann blendet man direkt nach unten in den Keller. Und damit wollte man halt zeigen, dass er einfach mal verdammt richtig liegt mit seiner Vermutung.
Ja, richtig. Genau.
Genau, der Grabber kommt dann halt mit der Zeitung unter dem Arm geklemmt halt zu Finn, stattet wieder einen Besuch ab und sagt, dass er ihn wohl freilassen wollte oder freigelassen hätte. Beziehungsweise läuft es dann so ab, dass er halt den Jungen nach seinem Namen fragt und Finn denkt sich halt so, ja, ich bin jetzt klug, ich sag jetzt nicht meinen echten Namen, und denkt sich dann halt irgendeinen anderen Namen aus und sagt dann, ja, mein Name ist so und so. Und aufgrund dessen, dass der Grabber ja quasi die Zeitung gelesen hat, wo ein Bericht von dem vermissten Jungen Finn, also steht halt Bericht von Finn drin, sozusagen von dem vermissten Kind. Und daraufhin weiß der Grabber ja, dass quasi Finn gelogen hat. Und deswegen so, ja, nee, hier, du hast mich angelogen, bist ein böser Junge und jetzt lasse ich dich halt nicht mehr frei.
Angelogen womit?
Na, mit dem Namen. Weil er fragt ja Finn, wie er heißt, und Finn sagt halt, denkt sich halt irgendeinen Namen aus, um sich zu schützen oder was auch immer da der Grund ist. Und er sagt dann halt irgendeinen falschen Namen und der Grabber weiß ja aber, wie er heißt, weil er die Zeitung schon gelesen hat und entlarvt quasi die Lüge und ist dann halt ja sauer. Beziehungsweise sagt er dann, ja, ich hätte dich eigentlich freilassen wollen, aber du hast mich jetzt angelogen, also bleibst du jetzt hier.
Aber das ist doch gelogen, oder? Der wollte ihn doch gar nicht gehen lassen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, wird ja nicht drauf eingegangen in dem Sinne, aber so, wie gesagt, er will ja sowieso auf dieses Spiel böse unartiger Junge hinaus, damit er eben ihn letzten Endes auch töten kann. Also ist es sehr unwahrscheinlich, dass er ihn hätte freilassen wollen. Das glaube ich auch nicht.
Ja, okay. Ja, denke ich auch nicht. Naja, es ist ja so, dass er dann wieder verschwindet, aber er macht die Tür, glaube ich, nicht zu hinter sich. Stattdessen sitzt er ja wieder oben mit seinem Gürtel und wartet und hockt er mit seiner Maske. Und jetzt kriegt dann Finn unten wieder einen Anruf. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, wer das ist, der da anruft, aber jedenfalls geht es darauf hinaus, dass er oben gerade schlafen würde. Und daraufhin meinte Finn, das heißt, ich kann einfach gehen. Und sagte er, nee, so einfach ist es nicht. Es ist ein Vorhängeschloss an der hinteren Tür, da an der Küchentür. Das ist sein Vorhängeschloss, was er für sein Fahrrad benutzt hat. Ja, wie ist denn die Kombination? Dann sagt er, das weiß ich nicht mehr. Aber die hätte er an die Wand geschrieben. Irgendwo links, rechts, da so auf ungefähr Schulterhöhe, wenn man sich bückt. Oder duckt, was auch immer. Okay, und dann geht er dann ja durch und findet dann ja irgendwann auch einen fünfstelligen Code dort stehen. Dann geht er zum Telefon zurück und sagt, ist das der Code? Und dann sagt er, ja, der wird's sein. Aber dann weiß er nicht so genau, ist es denn wirklich 1137 beispielsweise oder ist es 1137? Was natürlich eigentlich letzten Endes von der Art, wie man es macht, das gleiche ist. Also ich war mir nicht so ganz sicher, es ist ja egal, wenn du 1137 machst, ist es ja egal. Wenn du 1137 diktiert bekommst, kommst du aufs selbe raus. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist ja irgendwie so ein komisches Fahrradschloss, so ein...
Wie so ein Tresor, ne?
Ja, genau, das hast du sehr gut gesagt. Und da ist es wahrscheinlich offenbar doch schon wichtig, in welcher Kombination du, oder wie ich das jetzt ausdrücken soll, wie du das drehst, sonst schnippt halt das Schloss nicht auf, schnippst das Schloss nicht auf. Und deswegen fragt er halt, ja, wie ist denn die richtige Reihenfolge aus diesen Zahlen? Und ja, ich erinnere mich nicht mehr, musst du halt ausprobieren. Und daraufhin geht Finn dann halt, schleicht sich halt hoch, weil der Greifer wieder eingeschlafen ist. Beim offensichtlich sehr lange Warten darauf, dass jemand die Treppe hochkommt, ist er wieder eingeschlafen. Und da versucht sich halt Finn, also geht an das Schloss und versucht halt sämtliche Kombinationen da durchzudrehen sozusagen.
Richtig. Und man erwartet natürlich jederzeit, dass er entweder plötzlich aufwacht oder auf einmal nicht mehr da ist am Stuhl. Ne, damit habe ich gerechnet. Aber stattdessen kann er wirklich beim dritten Mal das Schloss öffnen, die Tür aufmachen und fliehen. Und erst in dem Moment wacht der Greifer auf, zieht seine Maske ab, braucht einen Moment zu kapieren, was passiert ist und rennt dann erst nach. So, und jetzt ist es aber so, dass, und das fand ich jetzt aber auch schon arg blöde, muss ich sagen, also konnte ich jetzt nicht mehr abnehmen, dass der Kleine, der ist draußen am Rennen, ruft auch laut um Hilfe und der Greifer wäre eigentlich in dem Moment zu Fuß schneller. Weil bis der ins Auto gestiegen ist, Motor angemacht hat und so, also ist der 150 Meter weitergerannt. Wäre er zu Fuß schneller gewesen, aber das ist ja auch nachts, der Kleine hätte sofort die Möglichkeit gehabt. Ich meine, natürlich ist es klar, dass er erstmal rennen will, das ist verständlich. Aber er hätte die Möglichkeit gehabt, innerhalb von wenigen Metern sich so zu verstecken, dass er in absoluter Dunkelheit ist. Aber dann an Bürgersteig entlang zu rennen, unter den Straßenlaternen, dann auch natürlich nach Hilfe zu rufen, dass der Greifer weiß, wo er ist. Und dann auch sich von ihm sogar wieder überwältigen lässt. Da habe ich mir gestern, also vorhin meine ich, gedacht, Arsch geleckt. Also, weißt du, ich mag sowas nicht. Weißt du, oft ist es ja so, dass Drehbücher so geschrieben sind, dass du ja immer mithoffst und dann, ach, dann geht's am Ende doch nicht, weißt du, klar. Und du musst dann sagen, ach, scheiße gelaufen. Aber das ist aber auch dann manchmal so gemacht, dass du als Zuschauer schon gelangweilt bist oder auch einfach sauer wirst, wenn du halt immer so oft mithoffst und dann doch wieder in den Arsch getreten bekommst, weißt du? Und das hier fand ich jetzt echt doof, dass er wirklich fliehen konnte, aber trotzdem auf diese Weise wieder erwischt wird.
Ich meine, klar, der hat leise gemacht, als er da sich an ihm vorbeigeschlichen hat und zu der Tür gegangen ist, um das an dem Schloss da zu drehen. Aber da erwartet man ja eigentlich an der Stelle schon, dass der, wie du vorhin gerade schon sagtest, dass er der Böse dann wach wird oder plötzlich hinter ihm steht oder sonst was. Aber nee, der zieht das da durch, Finn schafft das Schloss zu öffnen. Und der Greifer wird ja letzten Endes auch nur wach, weil dann plötzlich, du hörst dann durch so ein Hundegebell. Und da wird klar, offensichtlich existiert in dem Haus halt noch ein Hund. Und der macht dann halt Krach, also Finn rennt raus. Und der Greifer wird wach. Und ja, klar, man denkt dann, wie du schon sagtest, dann hinterher rennen. Aber er steigt dann erst noch ins Auto und schafft es aber dann trotzdem, den Finn einzuholen. Knüppelt den dann nieder. Und Finn versucht ja auch zu schreien und auch sich aufmerksam zu machen. In der Nachbarschaft geht auch da plötzlich irgendwo ein Licht an, draußen auf der Terrasse, wo man jetzt denkt, oh, jetzt sieht das endlich jemand und dem wird geholfen oder was auch immer. Aber der Greifer hält ja dann direkt ein Messer an Finns Kehle und sagt ja, wenn du jetzt hier noch weiter schreist oder wenn du nicht gleich ruhig bist, schlachte ich dich ab wie so ein Schwein oder irgendwas. Und dann ist natürlich Finn ruhig. Das Licht geht wieder aus, niemand kommt gucken, niemand schaut nach, gar nichts. Und so kann der den wieder ganz easy mit nach Hause nehmen.
Ja, aber es ist aber auch etwas, das man einfach so hinnehmen muss, ne? Weil ich meine, die wissen alle dort in der Gegend, dass ständig Kinder verschwinden. Und jetzt ist ein Kind draußen nachts am Rumschreien um Hilfe. Und alles, was passiert ist, es gehen draußen kurz mal Lichter an. Das heißt also, weil jemand mal rausguckt. Und direkt bei dem Gebäude, wo sie sind, muss doch jetzt oder müssen doch den Leuten auffallen, dass da jetzt ein Van vor der Tür steht, ein Schwarzer, der da irgendwie nicht hingehört. Der ist ja sogar auf das Grundstück gefahren ein bisschen. Und gut, man hat vielleicht die beiden nicht gesehen auf dem Boden, weil die im Schatten lagen vor dem Van, aber sich dann zu sagen, okay, da ruft ein Kind nach Hilfe, da ist ein schwarzer Van auf dem Grundstück, aber das scheint wohl nichts gewesen zu sein. Also, das ist natürlich dann auch etwas, das müssen wir jetzt so hinnehmen, aber es ist schon Kacke, ne? Also kann man dann nicht so leicht abnehmen, gerade weil da ständig Kinder verschwinden.
Ja, nur gerade weil es Amerika ist und da bei jedem Geräusch hast du doch sofort normalerweise den Hausbesitzer mit der Waffe an der Tür hier, runter von meinem Grundstück, sonst erschieße ich dich. Also.
Das ist wahr, so ist es. Und dann haben wir einen Szenenwechsel, den habe ich vorhin nicht so ganz verstanden, zu diesem Jungen mit der blonden Mähne, der jetzt Flipper spielt. Wer ist er und warum bekommen wir ihn zu sehen?
Na, das ist quasi auch wieder eines der Opfer, der da zwischendurch eben auch den Finn anruft.
Ja.
Und da hatte ich wieder, ich finde, der Film macht so einige lustige Einspielungen, so wie ich eingangs sagte, mit Karate Kid. Und der jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der mit den Locken, der sieht so ein bisschen aus wie Eddie Munson aus Stranger Things. Ich weiß nicht, ob du das geschaut hast.
Nein.
Was?
Nein, muss ich leider verneinen.
Aber du weißt schon, was das ist, oder?
Ja, natürlich, aber ich kenn die Serie halt nicht.
Naja, ist ja nicht so wild, aber das spielt ja auch in den 80ern, ne? Oder eben, ja, auf jeden Fall in den 80ern. Und der Typ mit den Locken, der da jetzt ist, sieht halt irgendwie so ein bisschen aus wie Eddie, also finde ich. Egal. Auf alle Fälle wird da auch jetzt so eine Szene eingespielt, wo man quasi eines der vergangenen Opfer vorstellt. Und da ist das halt auch so ein Raufbold, so ein Schlägertyp, der da halt so Flipper spielt und gerade dabei seinen eigenen Rekord zu brechen sozusagen. Dann sieht man dann auch im Verlauf der Szene noch, dass er sich dann auch da ein bisschen rumprügelt.
Genau, und es ist doch so, dass das auch eigentlich auch in einen Traum übergeht. Weil jetzt ist es ja so, dass er ja diesen Jungen attackiert, weil er ihm praktisch das Spiel versaut hat, weil er irgendwie an den Flipper gestoßen hat aus Versehen und auf den schlägt er ein. Und jetzt wird er aber auch dafür verhaftet und die Gwen, also die Schwester von Finn, die ist jetzt irgendwie dabei, wie er verhaftet wird. Die sitzt jetzt mit im Polizeiauto und sie hört ihren Bruder auf einmal außen Polizeifunk, während der neben ihr Verhaftete mit ihm spricht. Also das, was wir gerade eben schon gesehen haben aus dem anderen Winkel. Also da ist klar, das ist ein Traum. Und die Polizei hält an diesem Haus mit 7411, glaube ich, dann an der, also an diesem Haus halten die an. Und da steigt dieser Raufbold jetzt aus dem Polizeiauto und geht einfach zu diesem Grundstück. Und Gwen steigt ebenfalls aus und folgt ihm. Und jetzt wacht sie aber plötzlich auf. Also sie hat jetzt dieses Haus gesehen mit dieser Hausnummer und denkt sich, da muss irgendwas eventuell sein. Das könnte von Bedeutung sein, dieses Haus. Ne?
Genau, sie hat das jetzt quasi aufgrund ihres Traums nochmal so alles detaillierter gesehen. Also ja, das Haus an sich, den blätterlosen Baum, diese weiße, nahezu weiße Baum, der da vor der Tür steht. Und sie hat das jetzt quasi alles viel detaillierter gesehen in ihrem Traum. Und dann wacht sie halt auf und ist in der Badewanne und der Vater ruft dann hier, komm, mache hin, du musst in die Schule, Kind.
Du musst in die Schule, Kind.
Naja, komm, mache Lack, geht los. Mache Lack, ne?
Was ist das denn?
Naja, das sagt man irgendwie so. Also dort, wo ich herkomme, hat man das mal so gesagt, mache Lack für beeile dich.
Ah ja, okay, alles klar.
Was auch immer.
Okay, alles klar. Ja, du kommst aus Stuttgart, kommst du, ne?
Absolut gar nicht, aber...
Es war ein Scherz, ja.
Ich weiß.
Ja, ja, man hört es ja, aber du hast dieses Stuttgart, du hast dieses, genau, das Schwäbische ist es.
Schon, ja.
Es ist so, dass sie dann zur Schule soll. Genau, du hast recht. So, und jetzt ist es so, dass sie wieder bei Finn sind, der wieder einen Anruf bekommt. Also man merkt hier schon anhand auch an der Erzählung, dass der Film halt nicht sonderlich viel bietet, ne? Also es ist halt dieser Junge, wir haben ständig das Schrillen dieses Telefons, das dann irgendwann auf den Sack geht. Wir haben immer die Kinder, die kryptisch reden und nie was sagen, so richtig. Dann haben wir plötzlich eine Rückblende, die stellt sich aber als Traum heraus. Und das ist halt auch mit ein Grund, also ja, er ist besser, als ich ihn jetzt gestern Abend noch gefunden habe. Da hätte ich noch gesagt, er war Hühnerkacke, weil der mich jetzt schlichtweg tierisch gelangweilt hat. Aber er ist aber auch nicht wirklich was Besonderes. Also, wenn ich vergleiche das mit Scott Derrickson anderen Horrorstreifen, die wirklich mega waren, ist das hier wirklich eine schwache Nummer. Auch von, also vom Storytelling her einfach. Es ist nichts Besonderes im Vergleich zu den anderen Filmen, oder? Oder stimmst du mir da gar nicht zu?
Ja, wenn du es gerade sagst, weil bei Sinister, wenn ich da gerade so drüber nachdenke, spielen ja auch Kinder eine maßgebliche Rolle. Aber in dem Fall sind ja die Kinder die Bösen, sage ich mal, ne? Weil die ja von diesem Bogul da, wie er heißt, da
gedisst werden.
Ja, irgendwie so beeinflusst werden, dass sie dann ihre Eltern töten, umbringen oder wie das da gleich war. Und in dem Film jetzt sind die Kinder die Opfer, beziehungsweise Finn jetzt in dem Fall schafft es ja quasi da so eine Art Metamorphose durchzumachen, so will ich mich jetzt mal ausdrücken, um also doch sich selbst zu verteidigen, Kraft zu finden, die er vorher nicht hatte und dann, dass er quasi der Gute in dem Fall ist. Oder, ja.
Das stimmt. Also ich da muss ich halt auch zu sagen, dass ich Sinister zwar super finde, aber wenn es zu diesen Momenten kommt, wo er diese Vision hat von den Kindern, von den bösen oder ja, von den bösen Kindern, die doch dann in Zeitlupe um ihn herumlaufen und sich verstecken und verkriechen und so und das ist dann auch nicht mehr spannend, ne? Also natürlich bleibt Sinister durchgehend gruselig, ja, aber das mit den Kindern, die man blass schminkt, das ist für mich nicht, das ist für mich uninteressant. Das greift bei mir überhaupt nicht. Das ist nichts, wo ich irgendwie Angst vor haben muss. Und das ist in Sinister 2, den ich noch immer nicht gesehen habe, wohl genauso. Das hat man mir zumindest gesagt immer, dass der lange nicht so gut ist wie der erste. Aber ich müsste mir wohl immer echt mal anschauen, damit ich mal mitreden kann. Und ist halt auch nur Gruselkinder, die nicht grusel, was halt schlichtweg nicht gruselig ist für mich. Und hier haben wir jetzt in Black Phone ebenfalls Gruselkinder. Und das funktioniert bei mir nicht. Also da bin ich schlichtweg gelangweilt. Also da bin ich mehr gewohnt.
Also ich habe Sinister 1 und 2 auch auf DVD zu Hause, weil ich von dem ersten Teil auch sehr begeistert war damals. Ich meine, klar, jetzt ein paar Jahre später hat er nicht mehr so die Wirkung wie beim ersten, zweiten Mal schauen. Aber der zweite Teil, da habe ich jetzt auch sehr wenig Erinnerung dran, weil der wirklich einfach Bockmist ist.
Ist ja so schlecht tatsächlich, ja?
Ja, ich weiß auch bloß noch, also klar, ich habe den geguckt, weil, ja, Fortsetzung, wie man das halt so macht. Aber der ist, wie gesagt, da weiß ich noch, kann ich mich noch an mehr aus dem ersten Teil erinnern als an den zweiten Teil, weil der hat mir dann, der war okay, aber es ist einfach unnötig.
Okay, in Ordnung. Ja, wir haben ja dann, wie schon gerade gesagt, ich bin ja jetzt kurz abgeschweift, wieder diese Szene, dass er einen Anruf bekommt von einem Jungen und dann ist die Rede von einem Gefrierfach, also ein Gefrierschrank, wo er wahrscheinlich auch fliehen könnte, an der Wand, da wo irgendwie die Toilette ist oder so drum um die Ecke herum, wenn er da die Wand weghaut, dann ist da eine Platte hinter. Und das ist halt die Rückseite dieses Gefrierschranks irgendwo auf der anderen Seite vom Keller, wo er aber eigentlich keinen Zugriff zu hat oder keinen Zugang hat. Und wenn er dann da durch sich beißt, also nicht wortwörtlich nehmen bitte, dann kann er nämlich da wahrscheinlich durchfliehen. Und dann haut er ja die Wand ein mit dem Klodeckel, also mit dem Deckel des Spülkastens und ist ja da ordentlich am Rumhauen durch die Wand und dann hat er ja dann irgendwann ja dann auch die Rückseite des Gefrierschranks, die macht er auf, da kann er mit einem Gewinde einfach dann die Schrauben öffnen und dann ist er in den Gefrierschrank reingekrochen, auf der Rückseite. Nur dummerweise ist der Schrank halt aber von einfach schlichtweg zu, der hat halt so einen Schnappdings, so einen Schnappverschluss vorne, also außen natürlich und den kann er nicht betätigen, also kommt er dann nicht raus. Und was mich vorhin gewundert hat, ist, dass er jetzt weint. Also, weil das, glaube ich, hätte man von jedem dieser Kinder schon direkt nach den ersten 10 Sekunden erwartet, indem sie wach werden. Ne? Also der hat jetzt schon so viel oder so viel erlebt, der ist schon geflohen und wieder reingebracht worden. Und selbst das hat ihm nicht zum Weinen gebracht. Aber jetzt hier, er kommt durch diese Tür in der Gefriertruhe nicht durch, jetzt gibt er auf. Also, verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe das schon, aber umso größer ist jetzt halt die Enttäuschung, weil er eben schon so viel unternommen hat. Er war so lange stark geblieben, hat alles Mögliche gemacht, getan, was ihm da die anderen toten Kinder geraten haben. Hat gekämpft, gemacht, getan und ist geflohen, wurde wieder gefasst und hat alles nicht funktioniert. Und das ist jetzt quasi so gefühlt so ein letzter Versuch. Und wo er sich halt die Freiheit erhofft oder eben erhofft, erneut fliehen zu können oder irgendwie. Und das funktioniert halt nicht. Und jetzt bricht es halt über ihn zusammen, seine Gedankenwelt oder. Und ja, jetzt ist der schwache Moment, wo er dann halt doch weinen muss, genau.
Genau, und dann klingelt das Telefon in dem Moment wieder und es ist jetzt aber Robin dran. Und dann sagt er dann zu ihm am Telefon, weinst du etwa? Und dann sagt er so, nein. Und dann sagt er, hör auf zu heulen, du musst dich hier retten, was auch immer. Und dann meint er folgendes, pass auf, weißt du, was du jetzt machst? Du nimmst jetzt den Telefonhörer und füllst den mit Sand, damit er ist halt schwerer. Und dann wartest du, bis der Typ da ist und haust du ihm das Ding in die Fresse. Ein Schritt nach vorne, also linke Bein vor, ausholen, in die Fresse hauen. Und dann soll er das ja nachmachen. Und dann, oh Gott, etliche Male, 4, 5 Mal oder so. Also wirklich, das war schon ein bisschen arg übertrieben. Dieser Moment, den fand ich ein bisschen zu viel.
Dieses Training?
Ja, das war ein bisschen zu viel. Also das haben die zu oft wiederholt, fand ich.
Ja, ich fand es auch ein bisschen, ich dachte, ja gut, wir haben es jetzt verstanden. Bitte fahren Sie fort.
Ja, genau, so ist es, ja. Ja, es ist dann so dieser Moment, dass wir jetzt die Kleine sehen. Gwen ist mit dem Fahrrad im Regen unterwegs und sucht nach dem Haus, das aus ihrem Träumen, aber sieht es nicht. Und irgendwann sind da plötzlich Kinder, die da stehen auf der Straße, vor denen erschreckt sie sich und sie fällt auf die Fresse. Und als sie dann aufsteht, sind die Kinder natürlich wieder weg und dann guckt sie nach links und jetzt kann sie das Haus auf einmal sehen. Also das heißt, die toten Kinder haben ihr gezeigt, hier bist du richtig. Ja, und sie rennt natürlich auf dem schnellsten Weg nach Hause, also fährt mit dem Fahrrad, holt sich die Visitenkarte des Polizisten und ruft jetzt Detective so und so an. Nee, nicht so und so, ne? Nicht falsch verstehen.
Ich weiß. Aber ich muss kurz zwischengrätschen. Ist ja bei dem, was die Gwen, weil das regnet ja, wo die da mit ihrem Fahrrad unterwegs ist, das regnet ja. Und da hat sie eine entsprechende Kleidung an. Ist ja da irgendwie ein anderer Stephen King-Film in den Sinn gekommen vielleicht?
Ach so, WS natürlich, ja.
Richtig, ich weiß jetzt nicht, wie der kleine Bruder oder der kleine Junge da heißt, aber der gelbe Regenmantel, die roten Stiefel, da dachte ich so, ja, yeah, okay. Stephen King es, wir haben es verstanden.
Genau. Also was ich noch auch noch vergessen habe, vorhin kurz zu erwähnen, also es gab ja so einen Moment auch, wo ja mal der Hund mit unten war im Keller und der bellte ja dann auch ganz laut. Oder nee, das war gar nicht das Bellen, es war irgendwas war, da bin ich jetzt gerade nicht sicher, es hat auf jeden Fall Lärm gegeben. Und dann haben wir auf einmal Max gehört von oben, der gerufen hat, ist alles in Ordnung? Und dann meint dann der Grabber, ja, ja, alles okay, nur der Hund, der hat hier gebellt oder so. Und man hat an der Stimme erkannt, dass das Max war, wir haben ihn nicht gesehen, aber erkannt. Und das ist im Deutschen auch sehr offensichtlich, weil das der Sprecher von Jake Gyllenhaal ist. Da habe ich mir so gedacht, alter Schwede, dachte ich mir so, das ist ja ein Ding, weil dann ist das ja wirklich bei Max gewesen. Also der Kleine ist bei Max gefangen, aber weiß nichts davon, weil er natürlich, also das hört man ja so im Hintergrund, der Grabber ihn beruhigt. So, ne, nee, ist schon alles in Ordnung. Ne? Das haben wir vorhin verpasst.
Ja, der hat halt was gecheckt, aber der Grabber sagt so, ach nee, also der hat sich ja mit Finder irgendwie unterhalten oder irgendwas, und aber er hat dann die Ausrede, nee, das ist der Hund, der Samson oder wie er heißt, ist der Hund gewesen, also hier lehn dich wieder zurück und tschüss und ja,
genau. Genau. Naja, und jetzt sind wir dabei, dass die Polizei natürlich jetzt direkt losfährt. Wir sehen halt die Sheriffs ins Auto steigen und fahren los, weil ja Gwen jetzt er angerufen hat. Dann sind wir aber bei Max. Der ist wieder am Koksen, glaube ich, ne? Und guckt nach vorne. Und wie er ja so auf die Karte guckt mit den ganzen Stecknadeln, wo er die Tatorte, also wo die Kinder verschwunden sind, reingesteckt hat, fällt ihm auf, wenn ich das richtig verstanden habe, dass genau in der Mitte das eigene Haus ist. Also wo er sich halt befindet drin. Aber ich bin mir nicht sicher, das ist aber das von gegenüber, ne? Das ist nicht das, wo er ist drin ist, oder?
Naja, das wird dann tatsächlich auch erst so im Nachgang klar. Also ich nehme es euch, greife es in dem Fall auch schon vorweg. Also das Haus, wo der Max drin ist, also das ist ja das Haus von seinem Bruder sozusagen, wo er nur gerade gastiert, ne, weil er auf Jobsuche ist oder was auch immer. Und unter dem ist halt der Keller, wo der die Kinder gefangen hält. Ne. Und das Haus, was die, also das mit 7741, was sie Gwen in ihren Visionen, in ihren Träumen immer sieht, das ist quasi das Haus gegenüber, wo dann die Leichen vergraben werden.
Ja, genau. Genau. Ich glaube, in dem leeren Haus werden die Leichen vergraben, ne?
Genau. Also eins der beiden Häuser ist, also die Häuser befinden sich gegenüber, und in einem wird halt unartiger Junge gespielt und in dem anderen werden dann die Leichen vergraben sozusagen. Genau.
Da muss er das Haus, wenn er es aber irgendwann verkaufen will, aber günstiger anbieten, ne?
Ja, vielleicht so eine Art Kammerjäger nochmal durch. Ja, genau. Oder irgendwas, genau. Nur. Aber, nee, aber genau, das Haus mit der 7741, das müsste halt das leerstehende Haus sein, wo dann die Leichen im Keller verscharrt.
Ja, okay. Ja, also es ist ja so, dass der Max ja dann so, also das so sieht und denkt so, Moment mal, irgendwie ist ja das eigene Haus gerade direkt in der Mitte. Und jetzt läuft er runter in den Keller. Ja, Finn ist ja unten, hat sich ja mit dem Telefon bewaffnet, das hat er ja mit Sand befüllt. Und dann kommt aber Max auf einmal rein und er sagt, ach du Scheiße, ich wusste ja, dass er nicht ganz klar ist, aber dass er so geistesgestört ist, also das wusste ich jetzt auch nicht. Ne? Also er ist total entsetzt und dann meint er dann, Finn, bitte helfen Sie mir hier rauszukommen. Und in dem Moment ist aber der Grabber auch schon hinter ihm und schlägt seinem Bruder eine Axt in den Kopf, ja. Und das ist natürlich ziemlich bitter. Er läuft so 2-3 Schritte vor und fällt ja dann auch um. Und dann sagt er dann so, du hast mich gezwungen, meinen Bruder umzubringen. Und er, also, ich habe ihn zwar gehasst, aber...
Naja, er war zwar ein Idiot, aber er war mein Idiot.
Ja, er war mein Idiot. Okay. Er holt die Axt aus dem Kopf von Max heraus und lässt den Hund kommen. Und das ist ja so ein Kampfhund, ne, würde ich ja sagen.
Da ich ja kein Hundekenner in dem Sinne bin, ich die Rasse könnte ich jetzt auch nicht bestimmen, aber es ist ja ein eindeutig ein Kampfhund.
Kampfhund, ja. Genau. Genau. Ah. Den kettet er allerdings aber an, den lässt er also jetzt nicht frei rumlaufen. Er bedroht halt den Finn halt ganz definitiv. Also so um den Dreh, jetzt gibt's Saures, so, ja. Um das mal ganz nett auszudrücken. Und dann ist die Polizei aber gegenüber, das wissen wir aber zu dem Zeitpunkt ja eigentlich noch nicht, im Haus und stürmt das jetzt. Und das ist halt unbewohnt. Also wie ich schon vorhin sagte, wie ein Schweigendilemma. Ne? Also das ist ja auch so. Naja, und dann fängt aber auch an, jetzt der Kampf loszugehen. Also der Grabber greift ihn an, Finn kann sich aber irgendwie verteidigen, rennt dann auch um die Ecke. Ich weiß gar nicht, wie der Keller aufgebaut ist, aber er rennt dann um die Ecke irgendwie und kann dann ein Kabel straff ziehen, wo der Grabber dann halt stolpert. Und dann fällt er plötzlich in dieses Loch hinein, was er ja ausgegraben hat die ganze Zeit, was ja von diesem Teppich verdeckt wurde. Und das nimmt ihn ja einen kurzen Moment aus der Reserve, damit hat er ja gar nicht gerechnet, und dann nimmt er ihm die Maske ab. Und das ist aber etwas, womit er wiederum gar nicht umgehen kann. Also er ist ja regelrecht erschrocken, weil plötzlich die Maske nicht mehr da ist. Also mit der kann er ja nicht immer rumlaufen. Er muss ja auch mal irgendwann raus ohne Maske, ne? Es wirkt ja so, als würde er niemals mit dieser Maske rausgehen, so wie er sich jetzt benimmt gerade.
Na, irgendein Ding scheint er ja zu laufen zu haben, dass er sich da nur stark mit der Maske fühlt. Als der Grabber draußen unterwegs war, um quasi Finn, oder wo er Finn entführt hat, hat er ja auch keine Maske auf. Allerdings ist das Gesicht schon entsprechend, wie die Maske dann nach der Farbe der Maske geschminkt. Er hat so ein blasses Gesicht. Also er zeigt sich quasi, was man im Film sieht, in der Öffentlichkeit nie, wie er ist. Er hat immer so eine Art Verkleidung um.
Ja, stimmt.
Oder Verkleidung an, sozusagen. Also geschminkt, und meistens hat er ja auch, weil, also ein Zaubererkostüm an, weil das Auto, der Transporter, mit dem er rumfährt, da steht ja auch irgend so ein Zauberer, schieß mich tot, wie er da auch immer heißt, da steht ja auch irgend so ein Zauber oder so ein Spruch drauf. Also er scheint da irgendwie, sein Beruf scheint ja Zauberer zu sein oder keine Ahnung. Und auf alle Fälle ist er wahrscheinlich aufgrund seines Berufs halt immer geschminkt.
Ja, das wäre möglich, genau.
Ich meine, dass er da, weil er eigentlich ein Zauberer, ein Clown ist, wird mir gerade so ein bisschen bewusst, ist er vielleicht aufgrund dessen halt immer eben geschminkt, verkleidet, weil er es nicht anders gewöhnt ist.
Mhm.
Und was mir da noch in den Sinn kommt, was ich gelesen habe, ist, dass der Film auch inspiriert wurde von, ich weiß jetzt nicht, ob dir John Wayne Gacy was sagt, das ist so ein Serienkiller damals gewesen in den,
ja, klar, 70er, natürlich.
80er Jahren, genau, und der hat ja auch nur ausschließlich Jungs entführt, beziehungsweise als Geisel gehalten und so weiter und so fort, und der hat ja auch sich, ist ja auch auf Kindergeburtstagen als Clown aufgetreten, und da an dieser Geschichte hat sich Joe Hill oder die Leute, die den Film halt gemacht haben, haben sich an dieser Geschichte auch bedient, sozusagen.
Okay. Okay, ja, jedenfalls ist es so, dass sie in diesem Haus sind, und das ist leer, und unten merken sie dann aber, dass das Haus hat einen Keller, und das ist ja nicht üblich in Amerika, ne? Das haben ja auch viele Häuser keine Keller.
Mhm.
Und dann sehen sie dann da diese Sandberge, und dann ist dann klar, okay, hier werden die Opfer verscharrt sein. Jetzt kann der Kleine aber während des Kampfes den Grabber ordentlich überwältigen, weil er steckt ja mit dem Oberkörper, also bis zur Brust, in diesem Loch drin. Und er kommt ja nicht raus, weil der Kleine, kann man ja anders nicht sagen, ihm ordentlich auf die Fresse haut. Also der tritt ihm in das Gesicht, der schlägt ihm ins Gesicht. Und also er macht da jetzt hier volle Kanne Kampf auf Leben und Tod. Das nehme ich auch absolut ab in dem Fall. Und dann umgreift er ihn, also er will ihn würgen. Und während er ihn dann würgt mit dem kompletten Oberarm, ja, und der Grabber halt da einfach nicht rauskommt, weil er auch halt einfach zu tief in der Erde steckt, hören wir ja dann wieder dieses, du hast einen krassen Wurfarm, hören wir jetzt so, das wird so eingeblendet. Und dann drückt er dann so fest zu und dreht irgendwie, dass er halt ihm das Genick bricht. Ob das so leicht gehen würde, wissen wir alle nicht, das müssen wir so hinnehmen, aber er hat ihn damit tatsächlich außer Gefecht gesetzt. Und der bricht dann in sein Loch zusammen, und dann ist er praktisch schon in seinem Grab, so kann man so sagen. Und er kann in Ruhe das Haus verlassen. Der Hund blockiert ihm noch den Weg, aber er hat aus der Gefriertruhe einfach so ein Stück Fleisch genommen, ja, wo er ja von hinten reingreifen kann, und damit lenkt er den Hund ab, und dann kann er einfach nach oben gehen. Und er öffnet das Schloss, er kennt ja den Code, und kommt raus. Die Schwester sieht ihn, umarmt ihn natürlich, und dann kommt dann von hinten aber auch dann schon die Polizisten aus dem anderen Haus heraus und rennen ja dann in das Haus rein. Er sagt ja dann im Keller, und dann sehen wir eigentlich nichts mehr. Also es ist uns natürlich klar, dass sie ihn finden unten, Und dann ist die Sache damit erledigt. Was dann noch kommt, wo ich mir noch so dachte, hoffentlich änderst du dich, du Arschloch, ist die Szene mit dem Vater, weil natürlich mussten eigentlich davon ausgehen, dass er nie wieder gesehen wird. Die anderen Kinder sind ja auch nicht wieder aufgetaucht. Und jetzt taucht er wieder auf und er ist sogar gesund und munter und am Leben natürlich auch, meine ich hiermit. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo der Alte mal sagen sollte, so, ich glaube, ich müsste mich ein bisschen ändern. Weil so, wie sie ihn am Anfang zeigten, war er ja echt ein riesen Scheißkerl.
Ja, na der, ja, der Vater kommt dann halt durch die, also die beiden Kinder sitzen dann auf der Rückbank vom Auto, also auf im Kofferraum sozusagen bei den Polizisten. Und der Vater kommt dann durch die Absperrung durch und kniet dann vor seinen Kindern. Also ist natürlich ergriffen und freut sich, dass sein Kind, sein Sohn noch lebt. Und er kniet dann quasi vor den beiden Kindern nieder und entschuldigt sich dafür, dass er eben, was er halt immer Schlechtes getan hat, entschuldigt sich und ist einfach nur froh und glücklich, dass halt das beiden Kindern gut geht und dass der Sohn überlebt hat sozusagen. Ja.
Genau so ist es richtig, dass es ihm gut geht. Und ich gehe mal auch davon aus, er wird sich jetzt auch ändern. Das gehe ich jetzt mal stark von aus.
Ja.
Naja, okay. Ja, und dann haben wir dann einen Szenenwechsel zur Schule wieder. Also Finn ist wieder da und läuft ganz normal durch die Schule. Und wir sehen natürlich, dass alle sich nach ihm umdrehen. Und Wahnsinn, also er ist halt eines der Opfer des Grabbers und der Einzige, der überlebt hat und der ihn sogar überwältigt hat. Und alle gucken halt ganz erstaunt ihm hinterher und können es halt gar nicht glauben, dass er das geschafft hat. Und dann setzt er sich hin zu seiner Kollegin, mit der er ja seziert, die haben wir ja vorhin kurz gesehen. Und dann sagt er dann nur zu ihr so, nenn mich Finn oder so. Und dann ist der Film zu Ende. Also zum Ende hin, ich weiß nicht. Also wie gesagt, besser als ich in Erinnerung hatte, aber auch ein unbefriedigendes Ende irgendwie, ne? Also kein Film, der dann jetzt noch lange in Erinnerung bleibt, oder?
Naja, ich meine, er ist ein Kind in dünner Hemdling. Er hat da irgendwie einen Serienmörder überwältigt. Also da ist schon eine tolle Sache, oder nicht?
Ja klar, natürlich. Also natürlich.
Ich meine, klar, es gibt jetzt nicht so viel Splatter und nicht so viel Blut und sonst was, aber er hat halt... Also die anderen Kinder quasi haben ihnen ja den ganzen Film über die Tipps gegeben, was ja jetzt zum Ende hin alles Sinn ergeben hat. Also er hat ja das Fenster, diesen Fensterlamellenschutzabdeckung hat er ja da runtergerissen gehabt und das offensichtlich auch in das Loch da reingeschmissen, was er eben auch gebuddelt hat. Und so wie der Grabber da rein oder drüber gelaufen ist über den Teppich, ist er in das Loch gestürzt, hat sich da aufgrund des Fensterdings da den Knöchel gebrochen, irgendwas, konnte somit nicht mehr fliehen. Und dann sind die Sache halt mit dem Kabel oder mit dem Kabel, wo er den dann letzten Endes mit erwürgt hat, wo er auch wieder so, finde ich, übermenschliche Kräfte hat als kleines oder als Junge, also als ne, so schmächtig wie er aussieht, dass er den dann halt tatsächlich dann quasi das Genick bricht oder erwürgen kann damit. Und ja, also von dem Loser zum Held der Geschichte sozusagen. Und das Mädel dann, seine Klassenkameradin, auf die steht er ja sowieso. Und sie sagt dann, ja, oh, Fini, ja, schön, dass du wieder da bist. Und dann sagt er ja so, weil er ist ja quasi jetzt ein Mann geworden, ne, nach der Aktion. Ja, nenn mich Finn. Ne?
Ja, richtig, so genau. Genau. Nenn mich Finn, so ist es, ja. Genau, und damit ist der Film zu Ende, ne? Damit haben wir es geschafft.
Ja.
Ja, also ich habe eigentlich, glaube ich, schon alles gesagt dazu. Ich hatte ihn als sehr viel schlechter in Erinnerung. Er hat mich dann doch gefesselt, als ich ihn geguckt habe. Er war interessant, aber er hat weder irgendwie mich jetzt so extrem aus den Socken gehauen, noch war ich extrem, weißt du, vor Spannung gelähmt. Also dafür hat er jetzt einfach zu wenig geboten. Also im Vergleich zu den anderen drei richtig guten Horrorfilmen vom Regisseur war das jetzt hier schon der Schwächste. Also ich habe mich jetzt hier zwar unterhalten gefühlt, aber nichts, dass ich jetzt sagen muss, den gucke ich mal wieder. Im Gegensatz zu den drei anderen Filmen. Also Emily Rose habe ich so oft geguckt, Sinister sowieso und Erlöse uns von den Bösen habe ich auch immer wieder mal an. Ne? Also das sind alles top spannende Filme und das hier ist jetzt ja so ein bisschen 0815 Kinderhorror, will ich schon fast sagen. Ich weiß, es klingt krass, aber weil wir hier die ganze Zeit auch Kinder haben, das ist nicht gruselig für mich und passt halt so mir jetzt, also ist jetzt nicht unbedingt so meine Art Film, wo ich sage, den brauche ich jetzt so unbedingt. Aber ich verstehe natürlich, wenn viele den mögen.
Und ich verstehe wiederum auch, warum du den nicht magst. Was mich jetzt nur interessiert, da ist ja offensichtlich, dass da Mitte, Ende nächsten Jahres ist halt Teil 2 geplant, wo ich mich jetzt wieder frage, was für ein Abklatsch soll das sein, weil der Grabber ist ja eindeutig tot. Ne? Also sprich, die müssen ja irgendwas wieder neu erfinden oder irgendwas dazu dichten, dass das so ein bisschen Anschluss hat an den ersten Teil, sage ich mal. Da frage ich mich jetzt halt schon wieder, was kommt da, was wird uns da gezeigt, was denken die sich dann aus und ist es wirklich nötig, weil der Film, ob man ihn nun mag oder nicht, aber eben, wie gesagt, ich mag ihn ja, für mich ist er so rund und schön, wie er ist und ich bräuchte jetzt keinen zweiten Teil, weil ja, der Grabber ist tot, was kommt da jetzt wieder?
Weißt also du, ich könnte mir halt vorstellen, wenn Ethan Hawke dabei sein soll, bleiben soll, dann machen sie ein Prequel, dann machen sie wieder was vorher spielt. Was soll denn auch ein zweiter Teil? Ich meine, die Geschichte der Kinder, die ihm da helfen mit dem Telefon, die ist doch auserzählt. Will man das Gleiche nochmal machen mit einem anderen Kind? Also ich weiß nicht.
Ja, deswegen sage ich ja. Ich meine, also das ist völlig unnötig.
Ja.
Oder wie du gerade sagst, das ist natürlich eine Idee, dass es dann eine Art Prequel ist, was irgendwo noch vielleicht Sinn ergibt, aber es ist unnötig. Unterm Strich für mich ist es unnötig.
Richtig, genau. Genau so ist es. Aber gut, okay, dann haben wir auf jeden Fall nett drüber gesprochen. Wie immer, vielen Dank, dass du mit mir drüber gesprochen hast. Hab mich wieder gefreut.
Ich danke dir.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Abend und bis zum nächsten Mal.
Genau, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Wir hören uns, na, bestimmt bald wieder.
Ganz genau. Bis dann.
Danke, ciao.
Tschüss.